Tag, liebe Insider. Hier ist wieder euer Mast.
Und euer Sir. Ja, Marco, der Oktober neigt sich dem Ende und er war schon sehr ereignisreich, würde ich sagen.
Kann man auf jeden Fall sagen, bin ich bei dir. Zum einen unser Feierabendbierchen im Schlips, das war sehr schön, das hat Spaß gemacht. Kleiner, aber feiner Kreis.
Ja, fand ich auch wieder eine gute Geschichte, wurde gut angenommen. Wetter, ja,
in Ordnung.
Herbst entsprechend, ja. Ne? Aber trotzdem war eine gute Geschichte.
Genau. Wir waren alle draußen, also war das Wetter jetzt nicht so schlecht.
Für dich ging es ja noch weiter.
Genau, ja nicht nur für mich, sondern auch ein paar Azubis. Wir durften, das hat uns auch sehr, sehr gefreut, wir durften zum Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow ins Stadion. Und das war ein super Abend.
Ja, weiß ich noch. Ich habe zu Hause geguckt und dachte, ach, die Lunas und der Marco, die werden gar nicht sich mehr hinsetzen können vor lauter Jubel.
War auch so.
Ja, 7-1 da. Mhm. War, glaube ich, ein ganz guter Tag, um mal ins Stadion zu gehen.
Ja, ein Feuerwerk der Emotionen, kann ich nur sagen. Ja. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann hatten wir im Oktober ja auch so einen leichten Hauch von Hollywood bei uns im Haus.
Genau. Wir haben einen Imagefilm gedreht. Ich muss sagen, ich habe noch nichts gesehen an Bildern oder Videosequenzen, obwohl ich mehr tatsächlich auch so, ich will jetzt nicht sagen, der Hauptakteur war, aber ich war schon auch präsent vor der Kamera, im Gegenteil zu dir, bewusst. War es so gewählt, ne, dass du eher dich hinter der Kamera aufhältst?
Ja, ja, ja.
Nee, also ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich glaube, da haben wir ein schönes Projekt, was das Unternehmen und das Familienunternehmen auch gut widerspiegeln wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ja, ich wurde ja an dem Tag durch Zufall in die Metro geschickt.
Ja.
ich glaube aber nicht, dass das ein Zufall war. So, und dann haben wir jetzt natürlich auch noch so ein paar andere Neuigkeiten, was im Oktober so passiert ist. Ja, unser Name, der Name unserer Abteilung hat sich ein bisschen geändert. Kleiner, feiner Unterschied aus Human Resources wurde Human Relations.
Genau.
Genau. Und SharePoint hat, glaube ich, mittlerweile so seine, also kommt der Endfassung schon sehr nah und finde ich, sieht auch echt gut aus, gerade im Vergleich zu dem Intranet. Ich finde, das macht ja schon echt Spaß, anwenderfreundlich, cooles Teil. Und der Oktober war voll, aber
ja, auch auf den November geblickt, wird's nicht an Ereignissen abreißen. Am 5.11. haben wir die Betriebsversammlung.
Kommt gerne vorbei.
Genau, wir beiden werden auch da sein,
ja.
Wenn das nicht ein Grund genug ist.
Kommt trotzdem vorbei.
Genau. und einen Tag später, wir haben schon gesagt, wir haben eine Umbenennung durchgeführt der Abteilung und in dem Zuge haben wir uns auch mal den Gedanken gefasst, wie wäre es, wenn wir nicht einfach mal so zum Tag der offenen Tür einladen? Und das machen wir am 6.11. Wir wollen einfach mal die Tür öffnen für alle im Haus und sagen, hier, wir sind HR, was machen wir überhaupt? Was haben wir auch in Zukunft vor?
Und wo sitzen wir?
Wo sitzen wir, genau? Ihr habt die Möglichkeit, Feedback zu geben, ne? Also auch da Wünsche zu äußern, was ihr euch grundsätzlich von uns noch wünschen wollen würdet. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Kuchen, ein bisschen andere Knabbereien zu sich zu nehmen. Wir haben auch für Spiele, also ich glaube, es wird ein cooler Vormittag. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf, aber ohne euch wird das natürlich nicht so ein toller Vormittag. Deswegen hier schon mal der Aufruf. Wir werden auch nochmal entsprechend über SharePoint etc. einladen, aber schon mal den 6.11., den Vormittag zwischen 10 und 14 Uhr werden wir da hier entsprechend einladen. Würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du euch blicken lässt.
Tragt euch schon mal im Kalender ein.
Genau. Und nachdem ihr das eingetragen habt, hört ihr natürlich die nächste Folge, die wir aufgenommen haben. Das war die Oktoberfolge. Mhm. Mit dem Motto 365 Tage Loyonil-Gruppe.
Genau.
Und mit wem wir das besprochen haben und wer zu Gast war, das hört ihr in den nächsten anderthalb Stunden. Deswegen viel Spaß dabei.
Genau.
Und
bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Inside, der Podcast der Loye und Nil Gruppe.
Ja, herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So sieht also euer Wohnzimmer aus hier.
Genau, hast du dir genauso vorgestellt,
absolut,
ne?
Ja.
Nicht genauso anders spektakulär. Erwartet. Genau.
Bevor das wieder untergeht, auch von meiner Seite, hallo, schön, dass du dabei bist und an der Stelle, wir haben gerade ja natürlich schon ein bisschen vorgesprochen, wir freuen uns immer wieder, wenn wir so ein cooles Feedback bekommen, dass du uns auch jetzt gerade hier erwähnt hast. Deswegen umso schöner, dass du jetzt auch Teil des Ganzen bist, weil auch das betonen wir immer wieder. Ohne die Leute, die Mitarbeiter, die nicht sich auf uns beiden Verrückten einlassen würden, ja, wäre das Format nicht möglich. Dann säßen wir allein und hätten Tränchen zu verdrücken und würden irgendwas reden.
Keiner kommt.
Genau, ja. Das wäre am Thema vorbei. Deswegen danke an der Stelle nochmal, ja, dass du dabei gerne. Bist.
Ja, also ich kann es nur wiederholen, es war wirklich lustig, auf der Hin- und Rückfahrt von zu Hause hier die einzelnen Kollegen vorgestellt zu bekommen, zu hören, was sie machen, was sie nicht machen. Es hat einem total geholfen, das Haus ein bisschen besser zu verstehen. Also von daher, Kompliment, gute Sache und ja, lustige Sachen dabei gewesen.
Ja, schön, dass du da warst, das war's auch schon. Ciao. Wir haben unseren Zweck erfüllt. Nein, jetzt bin ich still.
Ja, vielen Dank, Simon.
Der berufliche Plausch.
Wir haben ja jetzt die Oktoberfolge und die haben wir auch nicht ohne Grund mit dir jetzt geplant, weil genau vor einem Jahr bist du in die Leu0-Gruppe eingestiegen.
Korrekt, ja.
Genau, war wahrscheinlich ein schnelles Jahr, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und ja, viele werden dich schon kennen, aber vielleicht auch manche dann noch nicht. Und deswegen, Christian, stell dich doch einmal noch mal kurz vor.
Ja, mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian Gerdes, bin 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, zwei Mädchen. Ja, was habe ich gemacht? Kennt ja jeder so nach der Schule oder am Ende der Schulzeit, guckt einem irgendein die Eltern irgendwann in die Augen und sagen, Junge, was machen wir denn danach? Denk dran, rumgimmeln gibt's nicht. Da war für mich die Entscheidung relativ schnell gefasst. Ich habe gesagt, macht euch keine Gedanken, ich will Pilot werden. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn das nichts wird, mache ich irgendwas mit Touristik. Das fand ich schon immer lustig. Mein Vater, selbst Versicherungsmakler, guckte mich natürlich mit großen Augen an. Okay, mach mal, Junge. Dann habe ich mich in der Tat mit dem Thema Pilot beschäftigt und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, ist spannend, aber vielleicht machst du erstmal was Konservatives. Ja, Vorbild Vater, Versicherungskaufmann, lernst du das mal. Gebürtig komme ich aus Hannover oder kurz vor Hannover, habe dann also die Ausbildung bei der VV gemacht, habe da auch ja im Ausbildungszentrum, da waren wir immer 20 Leute pro Jahrgang, das war ganz lustig. Unter anderem am ersten Tag saß Mario Ferrero neben mir. Also so habe ich schon den ersten Kontakt zu Mario gehabt. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Das war ganz lehrreich, interessant. Am Ende der Ausbildung sollte ich dann Schadensachbearbeiter für Haftpflicht werden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war ein Altbau. Das war so ein Büro, so wie hier. Schmaler Gang, links und rechts, überall Papierakten, am Ende ein kleines Fenster und da saß am Ende einer und dingelte mir irgendwas ein. Da habe ich gesagt, oh Gott, das? In so einem dunklen Raum? Hier siehst du, hier hörst du keinen, wenn du hier tot in meinen Stuhl hängst, sieht das kein Mensch. Das machst du nicht. Machst du was anderes. Dann habe ich BWL studiert. Da habe ich überlegt, was studierst du denn jetzt? Ja, kaufmännisch kannst du jetzt ein bisschen, machst mal BWL. Bin an die private Fachhochschule in Hannover gegangen. Warum private Fachhochschule? Weil das war so ein Schulverbund. Wir saßen nicht mit 500 Leuten in der Hochschule, sondern wir saßen mit 20 Leuten, wie in der Schule. Nur du bist älter, du bist ein bisschen, ja, vielleicht auch reifer, aber ein Schulverbund und hattest lustig Spaß während den Vorlesungen und hast das gemacht. Das war ein Trimester, das heißt immer 3 Monate studieren, 3 Monate Praktikum, 3 Monate studieren, 3 Monate Praktikum, 3 Jahre lang. Keine großen Semester und hier, das heißt, die freie Zeit musstest du dir abknapsen von der Praktikumszeit. Das Interessante daran, du konntest überall Praktikum machen, wo du wolltest. Ich war bei Siemens, in der Bank, in der Unternehmensberatung, beim Versicherer und so weiter und so fort. Das heißt, du hast überall unheimlich viele Wirtschaftszweige dir anschauen können. Und das hat das Studium unheimlich interessant gemacht. Das Problem war nur, mein Vater musste dafür zahlen. Und ich hatte für mich immer den Stress, scheiße, wenn du hier durchfällst, hat der die Kohle in den Sand gesetzt, findet der nicht so lustig.
Geht dann das Erbe ran.
Genau, abgezogen. Ja. Das heißt, ich hatte immer so einen inneren Drang zu sagen, ja, zieh das durch hier, du kannst jetzt nicht nach 2,5 Jahren abbrechen, dann dreht ihr dir den Hals um. Naja, gesagt, getan, BWL-Studium beendet, Diplomarbeit geschrieben, Ende 2021 und ich vergesse es werde es nie vergessen. Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit, hatte nebenbei den Fernseher laufen und sehe auf einmal die Live-Schaltung von dem Anschlag im World Trade Center, 11. September. Ich habe gedacht, was ist das denn? So, das war aber der Zeitraum, wo man sich gerade beworben hat. Und danach ist die Wirtschaft ja komplett zusammengebrochen. Jeder war sehr vorsichtig, keine Einstellung, wie geht's überhaupt weiter? Und dann habe ich überlegt, Versicherungskaufmann hast du gelernt, BWL studiert, am besten gehst du in die Versicherungsbranche. Die nehmen dich in Anführungsstrichen auf jeden Fall, weil die Gespräche, die man so hatte, ich war bei Ferrero, ich war bei
Aber nicht wieder bei Mario
Ferrero.
Nein.
Bei dem Süßigkeiten.
Der hat gesagt, ich kenne dich nicht.
Genau, bei dem Süßigkeitenladen. Und die waren alle sehr zurückhaltend, wollten keine Leute einstellen. Ja, bin dann zum HDI gekommen, habe ein Trainee-Programm gemacht, bin durch Deutschland gereist, habe ein Vertriebstrainee gemacht, um einfach die Arbeitsweisen im Direktvertrieb beim HDI kennenzulernen. War in München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Stuttgart, wo die überall saßen, immer für 4-8 Wochen und habe da so hospitiert. Ja, und bin dann nach der Trainee-Zeit dann in Dortmund gelandet. Lag einfach nur darum, Dortmund hat mehr Gehalt gezahlt als Hannover. Da habe ich gesagt, oh, komm, gehst nach Dortmund, Fußball spielen scheinen die auch zu können. Ja. So wie Hannover damals in der ersten Liga, aber das ist ein anderes Thema. Ja, bin nach Dortmund gegangen. Hab den ganz klassischen Vertrieb gemacht, Direktkundenakquise im Mittelstand, das war ein Unternehmen bis 25 Millionen Jahresumsatz. Die hast du dann angerufen, bist ins Industriegebiet gefahren, hast Kontakte und Empfehlungen bekommen. Eine sehr lehrreiche Zeit, hab dann gewechselt intern, bin in die Großkundenabteilung gegangen, hab dann alle Kunden akquiriert ab 25 Millionen Euro Umsatz. Da habe ich dann Lars Menzel, Reinhold Bommes und Tobias Klamp kennengelernt. Die waren ja auch alle hier in Dortmund beim HDI. Hab dann aufgrund auch damaliger Personalknappheit dann noch das Haftpflicht-Underwriting für den Großkundenbereich mitgemacht, Vertrieb nebenbei und Großkunden. Und ja, dann kam die Gerling-Zeit, dann hat der HDI den Gerling übernommen und dann musste sich jeder überlegen, ist das meine neue Welt, will ich da so weiter mitarbeiten? Dann habe ich mit Mario telefoniert, der damals in Berlin war und der sagt, Mensch, die VAV, macht jetzt nicht nur Baukunden als Zielgruppe, sondern die wollen sich breiter aufstellen, wollen Industrierisiken auch versichern. Willst du nicht zurückkommen? Du machst es doch beim HDI, kommst du zurück und bereicherst die VV wieder. Habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Habe mit der VV gesprochen, bin dann in Dortmund angefangen als ganz klassischer Maklerbetreuer, habe dann die Maklerseite mal kennengelernt. Wie gesagt, vorher habe ich halt nur Direktkundenakquise gemacht, dann habe ich die Maklerseite kennengelernt und fand das total spannend, weil die Sichtweise einfach eine total andere der Maklerhäuser ist. Habe das anderthalb Jahre gemacht, bin dann intern bei der VAV gewechselt und habe das Neugeschäfts-Underwriting im Sachfirmenbereich verantwortet. Das waren eigentlich alle Unternehmen von klein bis groß. Da hatte ich ein Team bundesweit verteilt, die das ganz klassische Underwriting vor Ort machen, Risikobesichtigungen machen, Tarifierung, Kalkulation und den Bereich habe ich dann am Ende des Tages fast 10 Jahre verantwortet. Habe dann nochmal den Innendienst dazu gekriegt, weil die Kollegin schwanger geworden ist und dann hatte ich nicht nur 7 Leute, dann hatte ich 22 Leute und der Großteil saß in Hannover und ich in Dortmund und dann bin ich immer munter die A2 nach Hannover gefahren und das war eigentlich so meine bisherige beruflichen Werdegang. Dann hatte ich immer Kontakt zu Mario, der dann ja über die Jahre mit Lionel Bauers die Kooperation in Anführungsstrichen eingegangen ist. Und man hat sich privat getroffen, mal hier gesprochen, wie ist es, was machst du so, wie läuft das? Er war immer total begeistert, funktionierte super. Und der rief mich an, sagt, Christian, hast du was dagegen, wenn ich deine Telefonnummer weitergebe? Sag ich, wieso? Du hast sie doch. Nee, ich gebe die mal bei uns im Haus weiter. Och, sag ich, Mario, mach doch einfach wie immer, mach was du willst.
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du schon mal gemacht.
Genau, mach wie du willst. Ja, und dann war das wirklich interessant. Dann rief mich Valerie an. Keine Ahnung, Montags, Dienstags, 17:30, war alleine hier in Dortmund im Büro. Und ich sagte ganz verdattert, Frau Wichmann, nehmen Sie es mir nicht übel, ich kenne relativ viele von Leute, arbeite viel zusammen, aber ihren Namen habe ich ja aus dem Feuerbereich noch nie gehört. Dann fing sie an zu lachen und sagte, nee, in der Einheit bin ich auch nicht, ich komme aus dem Personalbereich. Und dann klickerte es bei mir, Mario wollte irgendwie, und so kam der Kontakt zu Valerie zustande. habe ich mich mit Valerie super nett unterhalten. Sie hatte mir das so vorgestellt und ich habe dann gedacht, warum hat mich Reinhold eigentlich nicht mal angerufen? Habe ich Reinhold angerufen, habe gesagt, Reinhold, wo bist du? Oh, ich bin gerade in Österreich, ich kann nicht, ich rufe dich zurück. Ja, und so waren die Gespräche dann mit Valerie, mit Nadine, mit Joachim. Und 1.10. letzten Jahres, Start Lyonnais, total spannend. Und ja, ihr habt recht, über 365 Tage schon im Haus. Wir hatten jetzt am 1.10. einen Teambuilding-Workshop, wo ich den Kolleginnen und Kollegen auch gesagt habe, hey, ich bin schon ein Jahr da und alle, schon?
Ja.
Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Ein Jahr, das verging wie im Flug.
Ja, das vergeht echt schnell. Ja, und du hast ja dann auch schon gesagt, jetzt wieder ein Weg zu Lyonnais und der Kontakt zu Lyonnais zustande kam. Sehr interessant,
dass
es da auch mal funktioniert. Ne?
Nur natürlich, du hattest dann 13 Jahre zu dem Zeitpunkt VfV auf dem Buckel. Und das heißt, es gibt ja dann auch über die Kontakte zu Lyonnais dann irgendwelche konkreten Triggerpunkte, Beweggründe, die sagen, ja, ich möchte mich dann auch nach 13 Jahren auf jeden Fall nochmal. Das ist wahrscheinlich nicht nur die A2, der Weg da hoch. deswegen, vielleicht kannst du ja so ein paar Punkte rausarbeiten für uns, was so deine Beweggründe dann waren nach diesen Gesprächen, die du gerade angeführt hast, wo du sagst, ich mach das.
Ja, also die A2, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einmal die Woche da nach Hannover gefahren, im Schnitt. Ich war auch schon mal viermal die Woche da, jeden Tag. Habe auch mal übernachtet, keine Frage. War jetzt nicht der Hauptgrund. Aber ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit Urlaub. Wenn ich 20 Mal auf die gleiche Insel fahre, dann finde ich die Insel toll und interessant und mag sie auch, aber ich kenne relativ viel. Wenn ich mir jetzt die Versicherungslandschaft angucke, habe ich beim HDI Direktvertrieb gemacht, im Mittelstand, im Großkundenbereich. Ich habe Haftpflicht-Underwriting vom Versicherer gemacht. Dann bin ich zum anderen Versicherer und habe die Maklerseite kennengelernt, habe die Einblicke bekommen, habe dann da das Sach-Underwriting gemacht, habe da das Marktpricing gemacht, ich habe Produktentwicklung mitgemacht, ich habe Controlling gemacht, ich wurde dann verantwortlich für das Neugeschäft im Sachbereich und gestartet sind wir mit 11 Millionen Bestand, als ich gegangen bin, hatten wir knappe 55 Millionen. Und das ist so wie der Urlaub, ich kannte da alles, ich habe da vieles gemacht, weil die Themen, die ich nicht gemacht habe, wollte ich auch nicht machen. So Controlling und Statistik und so, das ist nicht so mein Thema gewesen, das wollte ich auch nie machen. Und es war, ich will nicht sagen Mission erfüllt, aber man hat mich eingestellt in der letzten Funktion, um das Neugeschäft zu forcieren und mit dem Vertrieb gemeinsam das Thema zu pushen. Und ja, das war so, wo ich gesagt habe, Mensch, das interessiert mich einfach mal. Zumal auch das Thema Mittelstand, und das hat man im letzten Job ja gemerkt, ein mittelständisches Unternehmen, auch auf der Kundenseite, tickt einfach anders als ein fremdgeführtes Unternehmen. Und ich fand es einfach mega spannend, beim inhabergeführten, großen, bekannten, bedeutenden deutschen Makler zu arbeiten, der inhabergeführt ist, es gibt ja nicht mehr so viele, und da einfach mal zu gucken, wie ist das da eigentlich? Ist das wirklich so, wie man sagt? Ist es anders als im Konzern? Und das waren so ja mit meine Beweggründe, die Neugier, mal was anderes zu sehen, mal was anderes zu machen, um ja mal die andere Seite kennenzulernen. Dann gab es natürlich auch so interne Sachen, das sind dann so Nebenkriegsschauplätze. Es gab zum Beispiel bei der VfV irgendwie einen Zuschuss dadurch, dass man auf einer Geschäftsstelle gearbeitet hat in Höhe von, weiß ich, 60 Euro. Die habe ich nie gekriegt, weil man es vergessen hatte. Stand in der Betriebsvereinbarung. Irgendwann machte mich einer darauf aufmerksam und ich fragte die VfV, das habt ihr jetzt 13 Jahre lang vergessen? Oh ja, Antwort war, liest du unsere Betriebsvereinbarung nicht? Dann hättest du ja auffallen können. Da sage ich, ja, wie viel soll ich denn von den 500 Betriebsvereinbarungen lesen? Interessierte mich auch nicht. Aber wenn der 60 Euro pro Monat über 13 Jahre kriegst, das sind nicht mehr als, ne?
Ja.
Und da habe ich gesagt, gut, ja, wir zahlen dir 3 Jahre nach. Sag ich, 3? Wir waren doch 13. Ja, Rest ist ja verjährt. Wie gesagt, hättest ja Betriebsvereinbarung lesen können. Fand ich jetzt bisschen unglücklich und das ist so Konzern groß, so kalt denken, so zack, 3 Jahre, zack, Thema durch.
Ja.
Da habe ich mich wirklich drüber geärgert. Dann hatte ich natürlich perspektivisch auch andere Ideen im Hause, hatte auch Gespräche geführt, aber weißt du, Oder wisst ihr, wenn die Stelle dann besetzt wird, ohne dass man dir nochmal final ein Feedback gibt, hat nicht gepasst, weil ich muss einen anderen oder einen Vorstandsassistenten, den muss man ja immer mal versorgen irgendwie. Ja, dann entwickelt sich langsam so ein bisschen, ist ja irgendwie anders als früher. Und ja, das waren halt viele kleine Puzzleteile, wo man dann gesagt hat,
man hat eine gewisse Bereitschaft entwickelt, sich Themen dann mal anzuhören. Guck
doch mal um. Und wie gesagt, dann die Neugier, wirklich die andere Seite mal zu sehen, Inhaber geführt unterwegs zu sein. Ich habe viele Freunde, die in mittelständischen Unternehmen arbeiten, die mir das auch immer bestätigen. Das ist was ganz anderes. Kannst du dir nicht vorstellen? Und das war so, ja, waren so meine Beweggründe. Und dann war es natürlich ganz interessant. Ich kannte hier den Tobi Klamt, ich kannte Reinhold, ich kannte Lars Menzel, ich kannte Vangelis, ich kannte Corinna, ich kannte Michael, ich kannte Nico aus dem täglichen Geschäft. Das heißt, ich bin nicht irgendwo kalt reingekommen und habe gesagt, ich bin der Neue, sondern man kannte viele, mit denen ich jetzt auch relativ viel oder wir jetzt relativ viel zusammenarbeiten. Das war kein wirklicher Sprung ins kalte Wasser, man kannte schon den einen oder anderen.
Prima. Ja, und das mit dem Zuschuss kann ich dich beruhigen, das wird hier nicht passieren, den gibt's nämlich nicht. ja, für uns ist immer ganz interessant, wie man in solchen Phasen dann auch seine Entscheidung trifft, also wen man mit einbezieht. Und du sagtest eingangs, du bist verheiratet, hast zwei Töchter. Wie hast du die, oder ab wann hast du die auch in die Phase mit eingebunden? Hat deine Frau dann, ne, redet ihr da viel drüber oder hat sie irgendwann gemerkt, irgendwie, Christian, ich merke doch, du bist da irgendwie Veränderung oder ne, du scheinst gerade irgendwie nicht mehr so happy zu sein in dem, was du tust oder ne? War dann auch dieses Pendeln, wie auch immer, was?
Also wie gesagt, das Pendeln, das ist nicht ganz ohne. Das sind 240 Kilometer hin, 240 Kilometer zurück. Da fährst du um 7 los, kommst um 19, 11 wieder. Es gab auch Tage in den 13 Jahren, da habe ich die Nacht auf der Autobahn verbracht, weil Blitzeis war, Glatteis war, eine Vollsperrung war, ein LKW querstand, ein Heuschober gebrannt hat. Also da hast du die lustigsten, in Anführungsstrichen lustigsten Erlebnisse gehabt. War nicht das Hauptthema. Ja, ich habe mich dann natürlich nach dem Gespräch mit Valerie und auch mit Mario nochmal drüber nachgedacht, kommt das für dich in Frage? Und dann habe ich natürlich meine Frau eingebunden. Dazu muss man wissen, meine Frau ist Lehrerin. Sie ist Beamtin. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ich weiß, was er meint. Ja, Lehrer und Beamte sind etwas sicherheitsbewusster. Die sind ein bisschen konservativer, die haben halt ihre Lehrerstelle, die wechseln vielleicht auch mal die Schule, aber sie wissen, ich bin Lehrer, ich bin verbeamtet. Wenn ich hier nichts klaue, alles gut. Das ist ja bei uns doch anders so. Ja. Von daher ist die Einstellung meiner Frau auch, dir gefällt's doch bei der VAV. Was stört dich? Warum? Und ja, dann hatte ich aber dieses Thema mit dem Boni, das hat mich wirklich geärgert, weil ich es unverdient fand. Das hat sie auch gemerkt, dass mich das geärgert habe und habe mich da auch viel mit beschäftigt und habe auch viel mit Personal in Hannover gesprochen, habe gesagt, so funktioniert das nicht und hatte einen ganz guten Draht zum Vorstand, weil der 3 Jahre vorher noch mein direkter Kollege war und den habe ich im Flur getroffen, habe gesagt, Sebastian, so funktioniert das hier nicht und könnt ihr nicht machen und ja, hast du recht. Auf jeden Fall hat sie das dann auch mitgekriegt, dass ich da unzufrieden war und auch wirklich ärgerlich drüber war. Da habe ich mit ihr wirklich darüber gesprochen und sie sagt, Mensch, welche Vor- und Nachteile hast du? Erste Frage bei einer Frau, mit die federführend den Haushalt und die Kinder betreut, ist natürlich, bist du da noch öfter weg? Klar war ich mal in Hannover, klar war ich mal in München, hab da übernachtet und war mal 2-3 Tage weg. Das fand sie natürlich doof, gerade bei kleinen Kindern, der muss es organisieren. Ich habe Oma und Opa nicht hier, die mal kurz vorbeikommen können und all solche Themen. Da muss man ja schon ein bisschen mehr machen. Und ich habe gesagt, nee, so wie ich die Stellenbeschreibung verstehe, bin ich nicht mehr weg, bin eigentlich mehr zu Hause, weniger Übernachtung. Und das waren so Punkte, wo sie gesagt haben, das ist ja gar nicht so schlecht und da ist er ein bisschen unzufrieden und wenn er da zufriedener ist, dann ist er auch zu Hause entspannter. Wenn er noch mehr da ist, kann er ein bisschen mehr auf die Kinder aufpassen, wunderbar. Aber muss das wirklich sein? Was passiert, wenn du in den 6 Monaten da wieder rausfliegst? Da sage ich, ja. Da müssen wir ehrlich drüber reden. Natürlich kann das passieren. Kann ja auch sein, dass es mir nicht gefällt oder ich nicht da bin. Und ja, und was machen wir dann?
Ja.
Dann habe ich ihr mein Zwischenzeugnis rausgeholt und habe ihr das hingelegt und hat sie das durchgelesen und dann habe ich ihr die Frage gestellt, glaubst du, dass ich mit dem Zwischenzeugnis vielleicht irgendwo anders unterkäme? Und da guckt sie mich an und sagt, ich weiß, was du mir sagen willst. Ach, ehrlich gesagt, du machst das
sowieso. Machst du eh, was du willst.
Genau, du machst das sowieso. ohne meine Entscheidung wirklich mitzutragen. Und ich habe gesagt, nein, wenn du dagegen bist, dann werde ich es nicht tun. Aber sie hat sich das dann nochmal wohl überlegt, ne? Lehrer, Beamtin. Und dann kam sie zur Entscheidung, Christian, wenn das der Weg für dich ist, dann mach das, dann guck dir das an. Meine Kinder waren ganz, wie heißt der Laden? Wo war der? Ich guck mal kurz. Das Erste, was meine Frau sagte, meine Kollegin wohnt um die Ecke, die kennt euren Laden. Da sag ich, siehste, wunderbar. Ja. Und so hatten wir dann am Ende des Tages wirklich das Agreement zu sagen, komm, das ist der richtige Schritt. Ja.
Der bessere Schritt, als dann doch vielleicht die Pilotenkarriere doch nochmal einzustreuen. Ich glaube, da wäre dann vielleicht doch nochmal mehr Gegenwehr gekommen. Aber mit dem
Headset kommst du ja immer schon näher. Wieder. Das wollte ich euch gerade sagen. Die sind ja mega. Ne? Ja. Und ich war auch, das muss ich noch ergänzen, während meines Studiums ließ mich ja der Gedanke vom Piloten nicht los. Und dann habe ich gesagt, Ausbildung hast du, was Solides hast du. Studium ist auch nett. Jetzt machst du trotzdem den Eignungstest. Mhm. Dann bin ich nach Bremen zur Flugschule, hab mir ein Zimmer bei Oma unterm Dach genommen und war 3 Tage in Bremen und habe dieses Assessment Center Flugtraining mitgemacht. Bin dann am zweiten Tag, rausgefallen, durchgefallen durch die eine Übung. Und da heißt es so, da musst du alles bestehen, Punkt. Ich wollte so gerne das Flugtraining oder die Flugtrainingseinheit mitmachen, aber vorher in der Theorie, da musstest du 8 Aufgaben parallel machen und da bin ich offen gesagt durchgeflogen. Aber es war für mich natürlich die Bestätigung, alles klar, Pilot wirst du nicht. Haken, das heißt, an. Die große Sonnenbrille, Fliegerhut, Uniform, kannst du an ACTA legen. Aber ich habe es wenigstens gemacht, ich habe es versucht.
Weil ich könnte vielleicht ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus, dir deinen Kindheitstraum in so einen Simulator vielleicht doch mal einzusteigen. mein Bruder ist nämlich Pilot und kann ich dir einen Gefallen tun, wenn du möchtest? Darfst du mal so eine Boeing fliegen, auch nicht nur im Simulator. Also eine Landung kriegst du ja wohl hin, oder? Eine Bruchlandung.
Yeah. Also ich habe danach auch mal so einen Tag der offenen Tür und bin Probe geflogen. Und dann hat der Fluglehrer neben mir gesagt, willst du mal selbst fliegen? Sag ich, gib her. Musste dann aber feststellen, da war ich ein paar Tage älter, dass mir da vorne im Cockpit, kleine Maschine, mulmig wurde. Also ich will nicht sagen, mir wurde richtig schlecht, aber ich habe gesagt, wenn das dein Job wäre und dir wäre jeden Tag schlecht, wäre auch irgendwie blöd. Von daher, solide,
kaufmännische
Ausbildung. Total zufrieden, alles gut.
Ja, genau. Ist jetzt nicht Pilot geworden, aber trotzdem dann ja irgendwann bei Laurel Nil gelandet. Das war ein schöner Übergang.
Genau.
Und ja, da ist jetzt für uns auch nochmal die Frage interessant gewesen, was hatte ich denn, du hast jetzt gerade viel über die VHV gesprochen, was da so deine Aufgaben waren und auch beim HDI, also was auch teilweise deine Aufgaben waren, die dich dann gereizt haben im Laufe deiner bisherigen Karriere. Aber was hat dich bei Laurel Nil konkret an dieser Aufgabe gereizt dann?
Also mich hat wirklich gereizt der komplette Sichtweitenwechsel. Also ich gucke ja von hier ganz anders auf den Kunden, wie ich es vom Versicherer mache. Beim Versicherer war ich ja, wie eben gesagt, verantwortlich für den Sachbereich. Das heißt, wir haben Risiken gekriegt und ich habe gesagt, lieber Vertriebspartner, lieber Makler, lieber Außendienstkollegen, das ist ein Risiko. Oh, entweder Ausrede Nummer 1, das will unser Vorstand nicht, oder Ausrede Nummer 2 war, das passt aber in unseren Rückversicherungsvertrag nicht. Oh, keine Deckung, das können wir nicht machen.
Und heute kannst du sagen, das habe ich früher auch immer gesagt.
Das sage ich auch. Ja. Als wir neulich den Vorstand der Sparkasse da hatten, habe ich gesagt, fangen Sie nicht an mit Rückversicherung. Das Thema kennen wir alle. Und das ist das Schöne hieran. Also hier gibt's diese Ausrede nicht. Und die finde ich auch gut. Und ich finde schön, mit den Versicherern, mit denen wir sprechen, sagen zu können, pass mal auf, ich kenne euer Rückversicherungsthema. Vieles, was ihr erzählt, ist Quatsch, weil das ist sowieso gedeckt, wenn ihr wollen würdet. Und wenn euer Vorstand das nicht will, kannst du das auch offen sagen. Das heißt, dieser Sichtwechsel geht nicht, gibt's nicht. Finde ich einfach unheimlich spannend.
Ist denn so für dich, das ist jetzt, was mir spontan dazu noch einfällt, diese 365 Tage, war das jetzt für dich auch so eine Aha-Zeit, dass du wirklich dann jetzt auch einfach für dich verinnerlichen konntest, dass das wirklich schon sehr anders ist, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, also auch auf Maklerseite zu arbeiten?
Definitiv. Also die Abstimmung hier ist viel schneller, viel einfacher, viel unkomplizierter. Ich hatte in den ersten Tagen einen Termin mit Klaus Michael und wir haben ein Thema besprochen zu einer Kundenverbindung und ich sagte dann so beim Rausgehen, ich schick dir das. Der guckt mich an, was willst du mir schicken? Da sage ich, die Zusammenschrift, die wir gerade besprochen haben. Wofür? Ja, dann haben wir, ich war das so gewohnt, ne? Schreibst du kurz zusammen, dass alle, sagt er, wir haben das besprochen, wir haben uns abgestimmt, so ist der Fahrplan, keine Sorge, ich kann mich da morgen und übermorgen noch dran erinnern, so machen wir das, brauchst mir nicht zu schicken. Und das ist ganz anders. Früher schreibst du auf, zack, gesprochen mit, zack, 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 schickst den kriegst eine Korrektur, dann geht das fünfmal hin und her und das ist einfach überflüssig, dieses Abstimmen, weil man sich einfach vertraut und einfach miteinander arbeitet und das ist einfach super, muss man wirklich sagen.
Ja, jetzt haben wir ja normalerweise hier an der Stelle oder bieten wir auch mal gerne die Möglichkeit dann mal mit der Frage, so wie ist die Abteilung aufgebaut. Jetzt gibt es aber den Hinweis von unserer Seite, wir hatten hier ja in Folge 17 die Nina Hempelmann zu Gast und die kommt ja aus deinem Bereich, die hat uns ja dann schon mal so Einblicke gewährt, wie eure Abteilung aufgebaut ist und deswegen würde ich jetzt einfach an Simon weitergeben mit der nächsten Frage.
Genau und wir haben ja gerade schon gesagt, du bist jetzt ein Jahr da, das heißt so ein kleiner Meilenstein, wenn man davon reden möchte, ist erreicht und unsere Frage war jetzt auch kein Geheimnis, wenn wir das so erzählen, du kamst ja in eine Phase, wo die Abteilung schon, ich will jetzt nicht sagen wackelig, aber die Stimmung war schon so, ja, mal gucken, weil zum Hintergrund Christian, also Braukschulte damals, lange Zeit da gewesen, relativ frisch von Gerd Lochen damals übernommen, die Leitung, hat dann für viele überraschend sich eine neue Herausforderung gestellt und da war natürlich dann, ja, wer macht's jetzt, wer kommt, wenn, ne, dann auch noch extern, wie ist der? Ich weiß, ihr habt euch vorher, du hast da viel für Sorge getragen, dass diese Angst oder Ungewissheiten auch schnell verschwinden. Aber hier nochmal konkret die Frage, als du dich der Aufgabe gestellt hast, wusstest du ja, was du da so theoretisch vorfinden wirst an Unsicherheiten. Was waren deine Ziele, die du dir gesetzt hast, als du die Aufgabe angetreten bist? Was war und wie hast du die priorisiert vor allem?
Also ich habe mir in der Tat die Frage gestellt, wie ist die Stimmung nach so einer langjährigen Führung durch Gerd beziehungsweise Übergabe von Christian, der war ja auch relativ lange da. Wie mag die Stimmung da sein? Ist sie wirklich so, wie du es gerade skizziert hast? Große Unsicherheit, Sorge? Ist das so, ist das nicht so? Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wenn das wirklich so sein sollte, wenn da wirklich so eine Unsicherheit besteht oder auch Personalknappheit, müssen wir die Arbeit schaffen, was kannst du denen überhaupt an Ideen zumuten und umsetzen und ja überhaupt mit denen machen? Und da sind wir immer ganz nett, wenn wir Gruppenleiterrunde mit den drei Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen immer, Christian, das geht noch nicht. Langsamer, machen wir nächstes Mal. Und wenn du auf Meilensteine sprichst, ich komme natürlich aus einer Welt, wo wir immer über Wachstum gesprochen haben, immer über Gas geben, wir wollen mehr machen, wir wollen mehr erreichen, wir werden an Zahlen gemessen, die auch controlled werden. Und dann kriegst du Fragen, warum ist das nicht so? Und das ist halt so in einem drin gewesen. Und da habe ich gesagt, naja, das wird vermutlich ja durchaus ähnlich sein, vielleicht nicht ganz so controlled, aber ich möchte gerne agieren und nicht reagieren. Und da habe ich dann immer überlegt, was machen wir und welcher Meilenstein ist es? Das heißt, ich möchte natürlich mit dem Know-how und dem Potenzial, was wir haben, auch mit den Vertriebskollegen irgendwie Gas geben am Markt. Bis ich dann kam und festgestellt habe, wir haben in der Tat wenig Leute. Wir haben in der Tat Riesenprobleme. Das war ja genau die Zeit, wo die nicht nur weggegangen sind, sondern wo uns das Immobilienkonzept vor die Füße gefallen ist. Und wir mussten dann den Bestand von knapp 420 Risiken mal in Anführungsstrichen kurz auf einen neuen Risikoträger übertragen. Und ja, da war mir relativ schnell klar, lass uns erstmal hier den Job erledigen, lass uns die Kunden zufriedenstellen, lass uns erstmal wieder ja ein bisschen Luft gewinnen, um überhaupt für Ideen offen zu sein. Ich konnte nicht Ideen haben und jemanden bitten, das zu machen, der sagt, du, ich muss hier Vertretung machen, weil Kollege Müller-Meyer-Schulz ist nicht mehr da, den Bestand habe ich gekriegt und der ist krank und das muss ich noch machen. Das heißt, die waren alle wirklich, liefen alle am Limit und da noch neue Ideen reinzubringen und heute machen wir es mal so und morgen da und zack, zack, das hätte nicht funktioniert. Die hätten alle gesagt, der Neue spinnt. Deswegen habe ich gesagt und auch mit den anderen dreien mich so abgestimmt, dass wir gesagt haben, lass uns erstmal den Rückstand und die Probleme, die wir haben und das, ja, die Umstellung im Immo-Konzept erstmal gewuppt kriegen, bevor wir uns neuen Ideen bringen oder widmen. Und das habe ich dann auch verstanden und habe gesagt, ja, bevor wir hier jetzt auf der Kundenseite irgendwie ja Unzufriedenheit generieren, weil wir tolle andere Ideen haben und die dafür nicht bedienen können, habe ich gesagt, lasst uns erstmal unsere Hausaufgaben machen, lasst uns erstmal unsere Kunden bedienen, das Immo-Konzept vernünftig bedienen, die Versicherer dahinter vernünftig bedienen. dass wir erstmal wieder ein bisschen ins Fahrwasser kommen, bevor wir hier groß anders irgendwelche Ideen ins Leben rufen.
Okay, also erstmal Ruhe einkehren, genau, und Ruhe ausstrahlen, das, genau, war so seine, ja, Prio A, ne? Denke ich, ist auch in der Situation genau.
Ja, und man muss ja, guck mal, das sind 20 Kolleginnen und Kollegen, da muss ich auch erstmal gucken, wie haben die miteinander gearbeitet und wie war es in der Vergangenheit? War das in der Vergangenheit gut? Welche Erwartungen haben sie an mich? Was soll ich ihnen liefern? Was kann ich ihnen liefern? Ich kann nicht den Platz von Gerd einnehmen und sofort das Lunis bedienen, fehlerfrei. Also da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ganz andere EDV, ganz andere Technik, Hintergrund. Das funktioniert gar nicht. Und da muss ich denen auch klar machen, die Bearbeitung und Verarbeitung von Gerd kann ich so gar nicht leisten. Weil ich aber auch aufgrund der Anzahl an Kollegen aus meiner Sicht einen ganz anderen Antritt habe. Ich möchte erstmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ich möchte erstmal ein Team haben, ich möchte erstmal, dass der eine dem anderen hilft, ohne zu sagen, muss ich dir schon wieder helfen, Simon? Habe ich doch neulich erst, sondern ich habe erstmal versucht, da wirklich ja Ruhe reinzubringen, ein gutes Teamgefühl reinzubringen.
Ja, du hast ja schon an ein paar Beispielen gerade ausgeführt, also im Vergleich zu deinen Vorarbeitgebern, einmal die Sicht auf den Kunden, dass das eine ganz andere Perspektive ist, die du einnehmen kannst, aber auch wolltest. Dann gerade an dem Beispiel mit KM, wo du sagtest, du kanntest das anders aus dem Konzern, da war alles schriftlich und Protokoll und am Ende vielleicht trotzdem das gleiche Ergebnis.
Absolut.
Deswegen lasse ich das mal so ein bisschen ausgeklammert, wobei du ja noch offen gelassen hast, du wolltest auch diese familiengeführte diese DNA einfach mal spüren.
Ja.
Vielleicht da doch ganz kurz drauf eingegangen, jetzt nach einem Jahr, merkst du das? Also diesen Unterschied sehr krass?
Definitiv. Es ist viel unkomplizierter. Und was ich ja am wirklich treffendsten finde, ist wirklich, wenn unsere Senioren hier noch übers Gelände im Haus unterwegs sind, ja auch durch die Flure gehen, beim Karneval hier den Trog anführen. Das ist für mich genau das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Man sieht sie, sie sind dabei, sie machen mit. Oder bei der Jahresendtagung, ich werde es auch nicht vergessen, ich weiß nicht, welcher der beiden Herren das war, als wir einen Schaden vorgestellt bekommen haben von Reinhold und er sagt, da müsst ihr akquisitorisch reingehen, genau das ist unser Ansatz. Und das ist halt, ja, Herzblut, Leidenschaft und ja, das merkt man schon.
Okay. Also,
das muss ich ganz klar sagen.
Dann jetzt aber auch noch eine kurze Anschlussfrage. Was vermisst du aber vielleicht auch sogar an deinen Vorarbeitgeber oder Gebern, wo du sagst, das würde vielleicht auch hier uns einen Tacken gut tun?
Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Im größeren Unternehmen hast du deutlich mehr Formalitäten. Du hast aber auch, was man nicht unterschätzen darf, ist ein hierarchisches Denken. Man hat teilweise auch Angst vor anderen Ebenen. Da herrscht eine ganz große Neidkultur teilweise auch. Warum du und ich nicht? Und all diese Punkte vermisse ich hier überhaupt nicht. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, was würde ich vermissen, fällt mir ehrlich gesagt wenig ein. Weil es ist hier ungezwungener. Wir wissen alle, was wir zu tun haben. Jeder verlässt sich auf den anderen. Es ist ungezwungener, freier, aber im Kern wissen wir alles, was zu tun ist. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt und wir versuchen übergreifend aus anderen Sparten, aus anderen Abteilungen, aus anderen Fachbereichen, aus Schaden, aus Privat, überall her versuchen wir irgendwie eine Lösung für den Kunden zu finden. Und das ist im Konzern auch so, aber im Konzern ist es ja so, das Geld kommt, egal was ich hier mache und gut ist. Und von daher vermisse ich eigentlich aus der Konzerndenke relativ wenig.
Sehr schön.
Wirklich.
Doch. Ja. Eine gute Erkenntnis
Öl,
nach.
Wie Öl, sag ich dir.
Ja, also.
Ja, wir haben uns dann aber tatsächlich auch mal die Frage gestellt, jetzt, wenn man dann als neue Führungskraft hier startet, wie wird man dann eigentlich so in diesen Führungskreisen aufgenommen? Also ist das dann so, dass du dich dann allen vorstellst oder wird man da auch so fast schon so an die Hand genommen, so ihr Christian, komm doch mal mit, ich zeige dir mal die Welt, so nach dem Motto. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also als ich anfing, habe ich natürlich viel mit Reinhold gesprochen. Reinhold, wie machen wir es? Wie war es in der Vergangenheit? Das war für mich immer ganz wichtig, weil unsere Bereiche, vor Industrie, mit Gewerbe, wir haben doch viel Berührungspunkte. Und in den Gesprächen mit Reinhold habe ich dann natürlich auch erfahren, wie die Zusammenarbeit früher war, beziehungsweise gab es keine wirkliche gute Zusammenarbeit oder keine kollegiale. Und da habe ich schon immer das Agreement mit Reinhold gehabt, das machen wir anders, wir müssen da offener miteinander umgehen. Und dann sagt der Reinhold, pass mal auf, wir machen so eine kleine Rundtour durchs Haus. Wir machen überall bei allen Abteilungen, in allen Bereichen einfach mal eine Stunde Austausch und dann sind wir durchs ganze Haus marschiert, haben mit jedem Bereich, jedem Bereichsleiter mal gesprochen. Die waren natürlich auch neugierig, wo kommst du her, was machst du und was hast du gemacht und wie hast du es gemacht. Und da waren wir ja auf einer Rundtour im kompletten Haus und das hat natürlich mega geholfen. Und auch da muss ich sagen, nicht nur bei den Bereichsleitern oder Abteilungsleitern, bei allen anderen Kollegen, die ich gesehen habe, es sind ganz viele an meinem Büro vorbeigegangen, guckten rein, gingen weiter, blieben stehen, kamen zurück. Hey, du bist der Neue, herzlich willkommen. Und jeder, den ich gesehen habe, sagte, Christian, herzlich willkommen hier bei uns. Da ist keiner vorbeigegangen, morgen, sondern hey, herzlich willkommen. Und da muss ich wirklich sagen, auch das ist wieder so aus meiner Sicht so ein bisschen familiär. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ja, durch die Rundtour durchs Haus habe ich natürlich viele Bereiche kennengelernt. Jörg Westecker und auch Sebastian, die so ein bisschen unseren Fachkreis der Fachabteilung ein bisschen verantworten, haben gleich gesagt, Christian, wir schicken dir einen Link über Teams, zack, Termin, feste Einladung, immer mittwochs, zack, hier ist die Agenda, trag das ein. Wenn du nicht kannst, per Teams zuschalten, machen die einen oder anderen. Also total herzlich, total nett, freundlich. In den Bereichsleiterrunden genau das Gleiche. Teamskalender freigeschaltet, das funktionierte nicht immer gleich, aber das ist ja auch ganz normal. Ganz freundlich aufgenommen und jeder ging wirklich offen, nett mit einem um. Ich meine, den Martin Redderhase beispielsweise aus Münster, den kannte ich, weil ich von der VV damals rational betreut habe. Da kannte ich ihn nicht wirklich gut, aber ich dachte, den hast du schon mal gehört.
Wir haben mit dem Talle zu tun gehabt.
Genau. Den Günther Hennig, den kannte ich mal durch Akquiseaktion beim HDI. Im VSM habe ich den mal getroffen. Also das war so, wie ich es eingangs sagte, du bist nicht ins kalte Wasser, sondern den einen oder anderen kannst du schon mal. Ja, richtig, ja, gesehen haben wir uns schon mal. Wo kann ich dich zuordnen? Also von daher, da kann ich wirklich nur, ja, eigentlich danke in die Runde sagen. Die nette, herzliche Begrüßung, Aufnahme hier im Haus. Es gab keine Probleme, dass einer sagt, ah nee, hier nicht und den Zugang kriegst du nicht und da guckst du bitte nicht rein. Problemlos, freundlich, problemlos, total nett. Jeder ist hilfsbereit. Christian, unser Lunis ist nicht so ganz selbsterklärend. Wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Wir gucken mal und ja, mega. Cool. Muss ich wirklich sagen.
Ich hätte jetzt noch normalerweise eine Anschlussfrage auf dem Zettel, die wir aber heute schon geklärt haben. Deswegen, Simon,
ja, mach du gerne weiter. Genau, auch das haben wir ganz kurz an einem Beispiel gerade, wo ich sagte, frotzigerweise so, wenn Versicherer sagen, ja, das geht nicht oder können wir nicht machen, das waren die Sätze, die du vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal gewählt hast und jetzt kannst du sagen, geht nicht, gibt's nicht. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Risiko deckst, merkst du in deinem täglichen Doing, dass du aufgrund deiner Versicherervergangenheit Vorteile hast oder merkst du sogar eher Nachteile, dass sie sagen, oh, jetzt ist er da und kommt jetzt hier bei uns wieder angekrochen, jetzt mal direkt gesprochen. Merkst du da irgendwie was?
Also ein riesiger Vorteil in meiner jetzigen Funktion ist ja, wenn ich zum Beispiel Besichtigung mache, ich weiß ja, was der Versicherer, der mitkommt, sieht, sehen will und auch wahrnimmt. Ich weiß genau, was der denkt und ich weiß auch genau, welche Fragen der stellt, weil genau die Fragen habe ich ja früher auch gestellt.
Weißt du auch, was er theoretisch doch kann?
Genau. Absolut. Und da weiß man auch, worauf er achtet. Und neulich hatten wir einen interessanten Termin. Da haben wir eine Besichtigung durchgeführt und ich bin rausgegangen mit meinem persönlichen eigenen Risikoempfinden, wo ich gesagt habe, oh, nicht ganz einfach das Risiko. Und der Versicherer sagt, ja, nicht ganz einfach, aber handelbar. Und ich hätte aus meiner alten Brille gesagt, ah, so wahrscheinlich nicht. Hab aber jetzt nur, und das ist eigentlich die Hauptantwort auf deine Frage, mir hilft das total, weil jetzt kann ich viele Argumente, die der Versicherer bringen könnte, vorher schon mal entkräften oder entgegenwirken oder drauf einwirken. Und in Bezug auf die Kontakte, natürlich, wenn ich jetzt meine alten Kollegen aus der VV-Welt anrufe und sage, pass mal auf, ich brauche in 2 Stunden ein Angebot, tu mir mal den Gefallen. Dann sagt er, klar, mache ich für dich, schicke ich dir. Das funktioniert schon. Der Kontakt zum HDI, dadurch, dass wir mit dem, ich sag mal, kleinen HDI arbeiten bei uns, die kenne ich nicht so gut. Ich kenne eher die Kolleginnen und Kollegen hier aus Dortmund, mit denen wir aber nicht so viel zu tun haben. Das heißt, die VHV-Kontakte helfen mir schon. Da kann ich schon mal den einen oder anderen anrufen und sagen, hilf mir mal, schick mir mal ein Angebot. Das funktioniert ganz gut.
Cool. Dann eine Frage bezüglich deines Führungsstils. Ich weiß, es ist immer ein bisschen seltsam vielleicht, über sich selbst zu reden, wobei das bringt das Format so mit sich. Von daher, wie würdest du deinen eigenen Führungsstil bezeichnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann ja jetzt viele Seminare und Lehrgänge besuchen und dann sucht sich der Dozent immer irgendwie einen Herausgeber von Führungsstilen raus und sagt, pass mal auf, wenn du das bist, siehst du so aus. Das ist so ein bisschen ja. wie im Thema Kommunikation. Aber
ich würde, genau, also ich will jetzt gar nicht so auf diese Farben, blau, rot, grün, gelb, sondern du als Person hast ja für dich sicherlich Werte und auch Werte innerhalb dieser Führung, die dir unheimlich wichtig sind, wo du sagst, egal was mal die Theorie, ob ich dann hinterher da eingeordnet wäre oder da, das mögen andere dann entscheiden, aber ich für mich möchte das und das auf meine Truppe ausstrahlen oder für mich einfach vertreten können, ohne dass ich mich verbiegen muss.
Genau, und das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen. Sicherlich gibt es einen Schwerpunkt, aber wie du eben schon gesagt hast, man ist ja von allem alles so ein bisschen und meine Grundintention ist immer, ich vertraue den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, grundsätzlich bekommt jeder von mir erstmal einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil ich ja darauf vertraue, der sitzt hier ja nicht ohne Grund. Und alle, die ich kenne, sind hier über Jahre. Wenn ich mir Nina und die anderen angucke, 18 Jahre, 10 Jahre, 40 Jahre, die sitzen ja nicht ohne Grund da. Das heißt, die wissen, was sie tun. Das heißt, ich schenke denen erstmal mein Vertrauen. Mir ist immer ganz wichtig, dass sie auch eine gewisse Eigeninitiative haben. Was ich nicht so gut finde, ist, ich habe ein Problem, Christian, hier ist mein Problem, löse mir das mal. Das ist nicht mein Ansatz. Ich sage immer, wenn du ein Problem hast, überleg dir mal, wie wir das lösen können. Vielleicht hast du ja 2, 3 Ideen und lass uns über deine 2, 3 Ideen diskutieren. Und da sind wir durchaus bau. Der ein oder andere neigt dazu, Lösungen zu haben. Der ein oder andere sagt aber auch, hier ist mein Problem, löst du das mal. Und das drehe ich aber schon komplett um, wo ich sage, mach dir erstmal selbst Gedanken, weil ich will dir ja nicht sagen, wie wir das lösen können. Das kennst du im Zweifel viel besser, weil du im Zweifel die Technik besser kennst als ich. Das heißt, so eine gewisse Eigeninitiative erwarte ich schon, weil das für mich auch eigenverantwortliches Arbeiten ist. Ich bin immer kein Freund davon, Sachen so stumpf runterzuarbeiten, so wie am Band, von links nach rechts. Im Studium habe ich mal so Kleber in Endrohre gemacht, habe ich die ganze Nacht von links nach rechts die Dinger gepackt und gepackt und gepackt und gepackt. Das will ich nicht. Ich will ja schon, dass sie eigenverantwortlich für ihren Bestand und für ihre Kunden, die sie haben, arbeiten und auch eine Entscheidung treffen, die von ihnen selbst entwickelt, überlegt wurde und auch am Ende des Tages vertreten wurde. Weil es hilft ja nichts, dass einer sagt, das ist unsere Entscheidung, hat übrigens hier mein Chef entschieden, habe ich nichts mit zu tun, ruf doch den an. Das ist ja Quatsch. Also jeder, der hier arbeitet, sollte eigenverantwortlich arbeiten, sollte einfach wissen, was er macht, warum er das macht und wie er das macht. Und bin auch für eine konstruktive Fehlerkultur. Fehler machen wir alle. Noch keinen erlebt, der keinen gemacht hat. Und ich bin immer kein Freund davon, zu sagen, hier, Marco ist aber schuld.
Warum ich jetzt wieder? So,
Marco ist schuld. Und weil der schuld ist, muss der das auch ausbaden. Da bin ich kein Freund von. Ja, ein Fehler ist passiert, dann überlegen wir uns kurz im Team, wie können wir das lösen. Und dann lösen wir das. Auf welche Art und Weise auch immer. Natürlich müssen wir hinterher nochmal sprechen. Perspektivisch müssen wir überlegen, dass das nicht normal vorkommt. Aber wie gesagt, es kann immer mal vorkommen. Damit muss man einfach offen und ehrlich umgehen. Und deswegen ist für mich auch das Thema so Teambuilding einfach unheimlich wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass alle bereit sind zu helfen. Klar kann morgen mal einer krank sein, klar ist der Termin dann wichtig, dann müssen halt andere einspringen, dann müssen wir halt alle an einem Strang ziehen, um hier das Thema voranzubringen. Und was ich immer noch ganz gerne mache, so ein bisschen Themen, die Kollegen nicht so gerne mögen, Termine wahrzunehmen oder Teams-Termine wahrzunehmen, einfach mal einen mitzunehmen und zu sagen, lass es uns doch zusammen machen. An meinem zweiten Tag hatten wir Bewerbungsgespräch und da habe ich gefragt, wie macht ihr das denn hier? Und da sagt Nina, ja, Janine, ja, das haben immer Christian und Gerd gemacht. Jetzt sind die aber nicht mehr da. Ja, sagt Nina, ich, weil sie unsere Ausbildungsbeauftragte bin und Auszubildenden betreut, ich guck mir den an. Da sage ich, Nina, pass auf, ich komme mit, ich kann über unser Haus noch nicht viel erzählen nach 2 Tagen, aber Bewerbungsgespräche habe ich schon genug geführt. Ich komme einfach mit und unterstütze dich. Wenn Fragen zum Haus sind, beantwortest du die und sonst machen wir das so im Team. Das heißt, da gehe ich dann mit ihr oder bin am Anfang mit ihr zusammen reingegangen, um natürlich zu gucken, wie machen wir das. Valerie war dabei, um zu gucken, wie machen wir Bewerbungsgespräche hier, wie kenne ich das da. Und ja, auch das ist so, da begleite ich die in Themen, wo der ein oder andere vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Cool.
Ja. Ja, bleiben wir nochmal einen Moment im Bereich Führung. Bei den Führungsaufgaben, stellst du da für dich persönlich Unterschiede fest, wie du jetzt, ich sag mal, hier bei Lornell dein Team jetzt führst? Also hast du da andere Führungsaufgaben? Gibt es da Unterschiede zu deinen bisherigen Stationen? Also führt man anders im Familienunternehmen als im Konzern? Oder konkret du, führst du anders?
Nee, muss ich ganz klar verneinen. Dadurch, dass ich bei der VfV auch ein großes Team oder dass grundsätzlich meine Kollegen nie vor Ort waren, die saßen alle dezentral oder eine große Einheit in Hannover, hatte ich nie einen in Anführungsstrichen um mich rum, wo ich sagen könnte, lass uns mal das Thema zusammen besprechen. Ich musste immer nach Hannover fahren oder ich musste nach Köln, nach Düsseldorf, nach München, um einen mal zu sehen in Anführungsstrichen. Und das ist hier anders. Wir haben einen ganz klaren Anwesenheitsplan. Ich gucke in den Plan, weiß, wer wann da ist. Wenn ich ein Thema habe, was ich gerne persönlich besprechen möchte, nicht per Teams, weiß ich genau, wann derjenige da ist, kann das mit ihm besprechen. Das macht es mir ein bisschen einfacher, weil ich dieses Persönliche einfach besser in einigen Themen finde. Und ja, das hilft mir ein bisschen, mehr Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Aber einen veränderten Führungsstil habe ich nicht mehr.
Okay, also kann man zusammenfassen an der Stelle, dieser persönliche Kontakt, das ist ein Unterschied?
Ne? Definitiv, ja.
Und auch ein von dir gern gesehener.
Ja, und das ist auch das, was ich mag. Teams ist gut, in Corona war das auch alles ja in Ordnung. Aber dieses Miteinander, dieses Gestik, Mimik, das kriege ich mit, wenn ich dich 3/4 am Tisch sitzen sehe und nicht nur das Gesicht. Ja. Dann ist, wenn ich es nicht will, geht die Kamera nicht oder der Hintergrund ist blöd oder das Licht ist doof und dann erkennst du nichts. Und so mache ich das viel lieber im persönlichen Gespräch. Und ja, ist für mich auch Zeichen der Wertschätzung, einfach mit Leuten auch persönlich zu sprechen und Themen zu behandeln.
Ja, sehr schön. Christian, welche Ziele hast du mit dem Bereich Gewerbe? Beziehungsweise, das wäre dann noch die zweite Frage, die direkt im Anschluss dann kommt. Was glaubst du, welche Entwicklungen, Herausforderungen kommen noch auf euch zu?
Ja, also, ich bin letztes Jahr im Oktober angefangen und es gab jeden Tag einen Papierstapel, der war 20, 25 Zentimeter hoch.
Das war nicht die neue Auflage von der Sudoku, Auflage 1 bis 20, ne?
Genau.
Um den Tag umzukriegen.
Dann haben sich die Kolleginnen und Kollegen den Spaß gemacht, diesen Stapel zu messen, um mal zu gucken, an welchen Tagen ist er eigentlich wie hoch. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, so viel Post kriegen wir? So viel Papier? Kriegen wir alles? Kriegen wir nichts? Was ist mit dem Maklerportal? Was schlummert denn da noch drin? Und das ist einfach das ganz große Thema, was wir im Haus haben. Wie kann uns die IT perspektivisch helfen, von diesem Stapel runterzukommen, um die Technik mehr zu nutzen, dass sie uns einfache Arbeiten einfach abnimmt und wir nicht mehr mit Papier arbeiten müssen, sondern dass digitaler geht. Das ist schon ein Kernziel ja auch im ganzen Haus. Ich meine, ich bin da Leidensgenosse mit Michael Röck aus dem Kfz-Bereich, die kriegen ja anscheinend auch noch zentimeterhohe Rechnungen, Nachträge, was auch immer, Werbeflyer. Dann mein ganz großes Ziel ist, wieder vor den Ball zu kommen. Also nicht immer nur zu reagieren, aufgrund der Maße und der Personalkapazitäten müssen wir reagieren, alle zufriedenstellen, Kunden zufriedenstellen, zu dokumentieren, sondern ich möchte wieder ein bisschen vor den Ball kommen. Ich möchte, wenn ich feststelle, ein Konzept läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass wir aktiv mit Versicherern reden, können wir das umstellen und nicht umstellen müssen, weil der Versicherer uns den Hahn abdreht. Das will ich vermeiden. Ich will sehen, das läuft nicht so gut, der Versicherer möchte was ändern, wir sprechen aktiv mit anderen, um einfach das mal eine Alternative herauszusuchen. Das ist so mein großes Ziel. Steht und fällt einfach mit dem Personalstamm, dass wir das Grundrauschen wegkriegen, vielleicht durch die neue IT mehr Automatisierung reinbekommen in das Thema, um uns dann wirklich aktiv um Verträge und so weiter zu kümmern. Weil wenn man sich unseren Bestand anguckt, da sind Versicherer drin, die kannte ich vorher gar nicht. Wo ich sage, warum haben wir die? Ja, die haben wir erstmal, die haben wir auch auf dem Schirm, wir wissen, ja, wir müssen die mal umdecken, sowas, ne? Dass man da einfach mal eine Bereinigung macht und sagt, lass uns die mal umdenken, die haben da nichts zu suchen oder das Konzept passt besser oder der Versicherer ist dafür besser. Das ist so mein Hauptziel, dass wir da, ja, wie sagt man im Fußball, vor den Ball kommen.
Ja, damit erwähnst du ja eigentlich auch schon, im Prinzip zeigt gleich auch Herausforderungen mit den Zielen, aber gibt es denn auch noch irgendwo so Entwicklungen, die du so für euch erkennst, wo du sagst, ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal sportlich, also so Marktentwicklung?
Ja, wir erleben natürlich am Markt durch das Thema Vergleicher, auch im gewerblichen, großgewerblichen Bereich, dass auch viele kleine Makler, Ausschließlichkeitsagenten der Meinung sind, dann diese Thema bespielen zu können. Das heißt, ich glaube schon, dass insbesondere im kleineren, im Standardgewerbebereich noch mehr Wettbewerb aufkommen wird, weil dann jeder sagt, so drei Eingaben kann ich machen und das wird schon passen. Ich glaube, das wird noch interessanter, aber da kommt uns wieder zugute, dass wir einen super Namen haben, super Auftritt haben, eine gute Aufstellung im Haus mit Schaden, mit allen Randbereichen, in Anführungsstrichen, mit dem eigenen Dokumentierungsthema. Da sind wir gut aufgestellt, aber da wird die, ja, der Wettbewerb zunehmen und wird uns durchaus vor Herausforderungen stellen. Und da müssen wir uns einfach überlegen, wollen wir uns diesen Wettbewerb stellen oder gehen wir auf eine andere Kundengröße und agieren und arbeiten in dem Bereich, wo wir dann auch noch mehr unsere Stärke platzieren können.
Okay. Ja, du hattest gerade gesagt, im Fußball würde man sagen, vor dem Ball kommen. Und das wäre eine hervorragende Brücke gewesen, bevor Marco dann wieder reingegrätscht ist. Aber ja, reingegrätscht sind wir auch beim Sport. Nee, jeder hier in Dortmund kennt, und du als Fußballfan sicherlich auch, das Zitat von Jürgen Klopp, der mal sagte, es ist nicht entscheidend, was die Leute von einem denken, wenn man kommt, sondern was sie über einen denken, wenn man geht. Wir haben gerade schon gesagt, ne, bestimmt war Unruhe im Team, wer kommt da? Manche kannten dich aber auch schon. Aber, und das ist natürlich auch verbunden mit deiner, was hast du persönlich für Ziele? Wenn jemand eine Renteneintrittsrede, oder aber du kommst doch auf den Trichter, nochmal Pilot zu werden. Alle anderen Austrittsgründe lasse ich nicht gelten, also Pilot oder Rente. Wenn einer eine Rede halten würde, was wären so Punkte, wo du sagst, das würde dich schon, ja, vielleicht mit einem gewissen Stolz, weil das sind die Werte, die du ausstrahlen möchtest, und wenn die dann gesehen werden, was wären so Punkte, die ich wirklich dann zurückblickend, boah, eigentlich habe ich so mein Ziel erfüllt, was so die berufliche Laufbahn angeht und meinen Stempel hier bei Lionel aufdrücken angeht.
Also das ist ja das, was du am Anfang auch sagtest. Ja, man spricht erstmal über sich selbst und sagt, was ist denn so ganz gut und was ist so ganz positiv. Ich würde das gar nicht so überdrehen, aber wenn jemand sagen würde, er war immer gut gelaunt, er war sehr lösungsorientiert, man konnte sich auf ihn verlassen und er hatte eine Zielstrebigkeit, wo er immer den Nutzen so ein bisschen im Auge behalten hat. Ich glaube, das wären so die Punkte, wo ich sagen würde. Und dann wird es aber auch schon reichen. Ich will da gar keinen Riesen.
Also keine Statue wie an der Anfield Road.
Nein, der ist, brauche ich alles nicht.
Aber das, im Hof der Platz.
Ja. Ich brauche auch keinen Stern im Boden oder sonst was, wo alle mit.
Hier war doch mal die Hohenzollernstraße. Jetzt ist das die Christian-Gerdes-Allee.
Ja, nein, also das brauche ich alles nicht. Wie gesagt, die Punkte, das würde mir reichen. Und
wenn man sagt, das war ein verlässlicher, loyaler,
genau, offener, herzlich, nett, freundlich, umgänglich, das würde mir reichen.
Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Also, ja. Ja, cool, das war auch schon die berufliche Fragerunde und ich würde jetzt einmal ganz kurz in die nächste Rubrik einleiten.
Newsflash.
In der letzten Folge hatten wir den Newsflash mal wieder und jetzt gibt es lediglich ein kleines Update dazu. Und zwar hatten wir ja schon unseren Tag der offenen Tür im Bereich HR angekündigt. Und jetzt können wir auch schon konkret ein Datum erwähnen. Das ist der 6.11., also am 6. November im Vormittagsbereich werden wir hier unsere Pforte öffnen. Natürlich gibt es nicht nur hier über diesen Podcast die Einladung, sondern wir werden auch sicherlich im SharePoint und über Mail entsprechend nochmal Werbung machen. Aber hier an der Stelle wollten wir auch schon mal herzlich einladen. Kommt vorbei, dass wir mal uns ein bisschen beschnuppern können, wir unsere Dienstleistungen, als der wir uns ja auch hier in-house sehen, so mal ein bisschen offenlegen, mit was für Projekten wir uns so beschäftigen, weil es ja auch vieles im Hintergrund läuft. Auch Thema Digitalisierung ist ja im HR-Bereich ein großes Ding, was wir da bisher so gemacht haben und noch vorhaben. Aber natürlich haben wir auch die Möglichkeit, und da wird es einen Feedback-Raum geben, wo uns dran gelegen ist, ne, mal reinzuhören, was wünscht ihr euch denn von einer HR-Abteilung, was vielleicht bisher noch nicht so bedient wird. Deswegen wollten wir an der Stelle nochmal 6.11. herzlich eingeladen, kommt alle vorbei, gibt leckeren Kaffee und noch mehr. Genau, und jetzt geht's auch schon weiter.
Der private Schnack. Christian, lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen und mal vielleicht so 45 Jahre zurückspulen und uns einfach mal damit beschäftigen, wie so deine Kindheit war.
Warum hast du denn jetzt Licht aus und eine Kerze angemacht?
Ja. ja, genau. Wie war so deine Kindheit und welche Werte wurden dir von deinen Eltern so vermittelt?
Ja, 45 Jahre zurück. Ich war 3. Aufgewachsen bin ich in Wunsdorf. Wunsdorf liegt 20 Kilometer vor Hannover. Kurz vorm Stein oder Meer, vielleicht ist das ein Begriff von dem einen oder anderen, der heute zuhört. Ich war der jüngere Bruder bei uns in der Familie. Mein Bruder war 1,5 Jahre älter, größer. Er sagt immer schlauer, ich sag nein. Ja, wir wohnten in einem Ort, wie gesagt, in Wunsdorf, 30.000 Einwohner, gemütlich, idyllisch. Mit 14 habe ich einen Hund geschenkt bekommen, beziehungsweise ich wollte mal einen, dann habe ich meinen Vater überredet. Willst du nicht auch einen? Der sagt, ja, aber du musst mit dem auch spazieren gehen. Sag ich, ja, aber nur wenn's Wetter gut ist. Nee, immer. Sag ich, kann der Mama nicht gehen? Nein, du, okay. Ja, bin da aufgewachsen und muss, ja, wenn man das so zurückblickt, sagen, das war schon eine coole Kindheit. Das war nett, überschaubar, man ist viel Fahrrad gefahren, man war viel draußen, man hatte viele Freunde, man ist zur Schule gegangen. Ja, das ist ja, wenn man Kind ist, dann eigentlich so das notwendige Übel, ich muss zur Schule und ist eigentlich doof und morgens hin und so lange, bis man, wenn man aus der Schule rausgeht, ja, erst den geistigen Sprung schafft und sagt, eigentlich war Schule voll cool, da war ich nachmittags zu Hause und hatte frei. Aber das merkt man ja erst hinterher. Auch meine Kinder jetzt, meine Große macht jetzt Abitur, er sagt, Schule, geht so, sag ich, warte erst mal ab, bis du was anderes machst, dann sagst du um 17 Uhr, ich bin ja immer noch auf der Arbeit, ist ja auch irgendwie doof. Nein, also meine Kindheit war super, hatte aber auch den riesen Vorteil, dadurch, dass mein Vater Makler war, mit einem Freund zusammen bei uns im Haus das Büro hatte, die waren zu viert oder zu fünft. War er relativ viel da, hatte aber auch durch die Grenzöffnung damals, so wie jeder früher gesagt, komm, da akquirieren wir mal da drüben, war auch viel weg. Die Mama hat dann so den Haushalt geschmissen, am Ende des Tages dann doch viel mit dem Hund gegangen und nicht ich, weil ne, ich muss ja lernen für die Schule. Und ja, welche Werte hat man vermittelt? Also ja, ich will nicht sagen, das hat man einem eingebläut, aber das hat man schon so im ja in der Arbeit meiner Eltern mitgekriegt, dass so das Thema Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Toleranz, kann nicht jeder gleich sein, kann auch nicht jeder gleich schlau sein, wären wir alle gleich schlau, würden wir alle Atomkraftwerke bauen, wollen wir gar nicht. Das Thema Fairness und Dankbarkeit war immer so ein Thema, Mensch, sei mit dem zufrieden, was du hast. Das geht immer besser, geht aber auch deutlich schlechter. Das heißt so die ganz klassischen, da waren jetzt keine Werte bei, wo man sagt, oh Gott, das habe ich noch nie gehört, sondern wirklich so die klassischen ja rudimentären Grundzüge der Erziehung kriegt man mit. Ich meine, wenn man sich die Jugend heute anguckt, fragt man sich manchmal, gibt sie gar nicht mehr diese Grundzüge? Damals gab es sie noch und ja, war eine geile Kindheit, kann ich nicht anders sagen. Viel Sport gemacht, das muss man dazu sagen, hatte auch viel Möglichkeiten, Sport zu machen. Stelle jetzt aber auch fest, wo ich eigene Kinder habe, so richtig viel gekümmert haben sich meine Eltern nicht, wenn es um Thema Schule ging. Also ich würde von mir behaupten, ich mache mit meinen Kindern mehr in der Schule. Vielleicht war es bei mir auch nicht notwendig. Wohl.
Weil war nicht zu retten oder ja, weil er so gut war?
Lass mal offen die Antwort. Also von daher, ja, eine coole, nette, schöne Kindheit gehabt, so kurz vor Hannover. Wenn du älter wurdest, konntest du mit dem Zug immer nach Hannover reinfahren. Und
ja, klingt doch gut. Auch die Werte klingen gut. Also klassisch muss ja nicht schlecht sein.
Nee, definitiv nicht. Das in der Tat, ja.
Ja, deswegen. Und so, du hast es jetzt gerade schon mal angeschnitten, dass du halt viel Sport gemacht hast. Jetzt mal allgemein, welche Hobbys hast du so und welche Hobbys davon ja, lebst du vielleicht schon wirklich sehr lange aus?
Also ich habe früher, da habe ich mal drüber nachgedacht, jeden Tag einen anderen Sport gemacht. Ich war in der Leichtathletik, im Fußball, beim Tennis, beim Badminton und irgendwann auch beim Basketball. Da hast du jeden Tag Sport gehabt, bis man dann natürlich irgendwann mal gucken muss, was interessiert dich wirklich. Und da sind eigentlich so drei Hobbys hängen geblieben. Ich fahre leidenschaftlich gerne Ski. Das muss ich sagen, obwohl ich da relativ spät erst mit 17 angefangen habe. Das mache ich regelmäßig mit Familie, aber auch mit einer eigenen Freundesgruppe, weil man da doch anders Ski fährt als mit der Familie. Und wozu du mich immer wecken kannst nachts, ist das Thema Basketball. Das ist egal, wo ich bin, wie ich bin. Basketball ist wirklich auch seit Kindheit eine Riesenleidenschaft von mir. Früher habe ich selbst aktiv relativ lange gespielt, in der Oberliga gespielt. Das war ziemlich zeitintensiv, hat aber auch mega Spaß gemacht. Als ich dann aus beruflich hier nach Nordrhein-Westfalen gezogen bin, und man gearbeitet hat und man dann festgestellt hat, ich muss dreimal die Woche trainieren und am besten schon um 16.30 Uhr und dann trainiere ich mit allen, die noch zur Schule gehen, die voll heiß sind, 5, 6, 7 Jahre jünger, da hat man schnell festgestellt, ups, das ist ganz schön anspruchsvoll, gerade hier, dann hast du Frau und vielleicht das erste Kind und dann bist du dreimal trainieren und am Wochenende weg.
Ich höre mich gerade reden irgendwie, also.
Und arbeiten bist du auch noch, wann bist du eigentlich zu Hause? Und da habe ich für mich schnell erkannt, vielleicht spielst du nicht mehr ganz so hoch. Hab dann versucht, in einer Hobbytruppe zu spielen, aber auch das funktionierte zu HDI, VV-Zeiten nicht so richtig. Freue mich aber deswegen umso mehr, dass meine kleine Tochter jetzt auch die Leidenschaft zum Basketballspielen gefunden hat. Und was das Coolste ist, ich gehe jetzt wieder mit in die Halle. Ich spiele nicht, ich gucke nur zu. Es riecht immer noch wie früher. Das ist so faszinierend. Und ich bin ganz ehrlich, man wird ja älter, aber ich bin mittlerweile auch zufrieden, zuzugucken. Dabei zu sitzen, zuzugucken. Ich überlege wirklich, immer wenn ich in der Halle sitze und auch heute hat sie wieder ein Spiel, machst du vielleicht so einen Co-Trainer-Posten. Vielleicht unterstützt du den Trainer. Vielleicht kannst du da irgendwie behilflich sein, um auch der Jugend ein bisschen was zurückzugeben an dem Sport. Das reizt mich in der Tat. Wenn ich das meiner Frau nochmal sagen würde, weiß ich genau, wie sie reagiert. Oh Gott, was man willst denn das noch machen? Aber da hätte ich schon Bock zu, mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen da nochmal zu arbeiten. Vielleicht in Sachen Basketball. Ansonsten selbst spiele ich einmal die Woche Fußball.
Kurze Frage, bist du schon Teil unserer Fußball-Loyonil-Gruppe?
Ja, Vangelis sprach mich auch drauf an und ich habe gesagt, jo, wenn was ist, sag Bescheid, dann kicken wir, dann komme ich auf jeden Fall dazu, macht auf jeden Fall Sinn und auch Spaß und ja, Fußball, sage ich, das lernt man ja zumindest früher eigentlich schon, keine Straße. Ahnung, 45 Jahre zurück, mit 3, da kickst du schon irgendwo gegen, das kann man und auch wenn du dann 40, 45 und auch älter bist, Fußballspielen verlernst du nie, das ist wie Schuhe zu binden.
Ja.
Und das spiele ich einmal die Woche. Altherren spielt man ja mittlerweile schon ab, weiß nicht, 30.
Kann man ab 30 spielen, ja.
Ich spiele das demzufolge schon ein bisschen länger. Und ja, macht Spaß. Und
wo spielst du da?
Bei uns im LTV Lüdenscheid, Altherren. Und da ist es wirklich so, nette Gemeinschaft. Wir sind 11, 12 Leute. Das heißt, wenn es gut läuft, haben wir ein Auswechselspiele, unterschiedliche Nationalitäten mit unterschiedlichstem Temperament. Das ist einfach cool. Und Hauptziel ist, Ball in der Mitte, warm machen, Freunde, wir wollen uns nicht verletzen, wir gehen offen, an der Bande gibt's keinen Check und was man so sonst früher gemacht hat, ja, macht Spaß.
Cool.
Aber man ist hinterher auch ziemlich...
Ja, so. Aber dann gibt's von mir im Nachgang die Einladung, weil der nächste Termin steht, ich glaube, das ist der 21.10. oder irgendwo, ein Montag auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall nicht mehr lang hin. In den nächsten 2 Wochen ist das soweit.
Aber im Betriebsfußball sind wir quasi das Real Madrid.
Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Galaktisch. Ja. Ich habe aber noch 2 Fragen zu dem Basketball. Und zwar einmal, welche Position hast du da gespielt?
Klassischer Flügelspieler, weil ich dann für den Aufbauspieler doch 5 cm oder 6 cm zu groß war und nicht ganz so talentiert mit dem Ball umgehen konnte wie unser erster Aufbauspieler, sodass ich Flügelspieler war und ja,
okay.
Da mir die Zeit vertrieben habe.
Okay, Flügelspieler. Und die 2. Frage, hast du oder machst du es vielleicht auch immer noch aktuell die NBA verfolgt?
Nee, mache ich nicht. Weil ich dann will ich es richtig machen. Dann gucke ich mir die Spiele wieder nachts an, so wie früher.
Hast du früher gemacht?
Ja, da saßen wir und haben die Spiele geguckt, gerade wenn es in die Finals gab. Und ich hatte noch die Zeit, wo Michael Jordan seine Zeit also hatte, Bulls. Mit Scottie Pippen und Shaquille O'Neal und wer da gespielt hat. Das war einfach mega. Und da will ich nicht wieder rein verfallen, weil dann hängst du wieder die ganze Nacht vor dem Fernseher. Aber finde natürlich auch die Entwicklung von LeBron James, wer das, glaube ich, war, der mit seinem Sohn zusammenspielt. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, ey, das wäre doch cool, wir beide zusammen. Kommentar meiner Tochter, zurzeit 12, Baba, da bist du viel zu alt für. Okay, alles klar.
Aber ich habe doch einen Stehplatz schon mal.
Ja, die nächste Frage liegt natürlich auf der Hand, selbstverständlich. Was war dein letzter Kinofilm?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht der leidenschaftlichste Kinogänger. Warum nicht? Weil, wenn du in diesen Kinosaal kommst, in der Woche, viel gearbeitet, es ist dunkel, gut illuminiert, die Sitze sind bequem, du legst die Füße hoch und hast ein Getränk in der Hand. Dann sagt man mir nach, ich hätte nicht unbedingt immer alle Filme voll wahrgenommen. Das heißt, ja, es fehlt mir so ein bisschen ja der Drive, dann dahin zu gehen, weil einschlafen ist auch irgendwie doof. Im Stecht läuft, schnarchst du noch.
Kann man auch billiger schlafen.
Finden die Kinder auch peinlich, stoßen dich immer an. Nichtsdestotrotz gehe ich natürlich ab und zu mal ins Kino. Den letzten Film habe ich mit meiner Tochter gesehen, ich komme aber nicht auf den Namen, das war dieser große Hund, der, ich glaube, durch New York lief und sein Unwesen getrieben hat. Die Kinder fanden es lustig, ich habe mich halt bemüht, nicht einzuschlafen, fand den dann auch lustig. Den ich richtig wahrgenommen habe, war, glaube ich, der letzte James-Bond-Film, Keine Zeit zu sterben hieß er, glaube ich, wo er da die Mauer hochspringt. Das fand ich cool, sowas gucke ich mir gerne an, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jede Woche einmal ins Kino gehe, weil, wie du schon sagst, Simon,
kannst du auch auf der Couch schlafen. Ja, ist doch gut. Dann wird auch die nächste Frage nicht leicht, vielleicht für dich, keine Ahnung. Wenn du deinem Leben einen Filmtitel verpassen müsstest, hättest du einen parat?
Tja, das ist, da stellt es mich in der Tat vor eine große Herausforderung, weil ich ja gar nicht so viel...
Der Pilot, der keiner wurde.
Der am zweiten Tag durchgefallen ist und eigentlich ja nur das Flugtraining über der Wüste Nevadas machen wollte. Ja, sowas in der Art. Okay, ja.
From Nevada to Lawyer.
Ja, aber das war, wo du das sagst, das war wirklich bei der Vorstellung des Fliegerjobs. Da stellt einer die Frage, warum macht ihr das Flugtraining über der Wüste von Nevada?
Ich war da.
Da sagen
ich habe das gesehen, warum.
Da sagen die ganz einfach, wenn du hier einen Fehler machst, und in der Regel machst du beim Fliegen nicht so viele Fehler, wenn du einen machst, schädigst du nicht ganz so viele. Das ist die ganz klare Aussage. Da stürzt du da ab, für dich ist das Thema erledigt, aber du hast wenigstens keinen anderen.
Ich war tatsächlich vor Ort, als dann 2 Übungspiloten aneinander sich kollidiert haben.
Ja.
Also das ist dann leider dann auch
waren mal. Waren beide dann tot, oder?
Ja.
Ja, okay.
Ja, das ist trocken, aber es ist die Wahrheit, ne?
Ja.
Ja, jetzt fällt es mir schwer, nochmal eine gute Überleitung zu schaffen. Zur nächsten Frage, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Aber ich stelle sie trotzdem.
Ja, das auch das beantworte ich gerne. Ich bin kein Bücherwurm, also auch optisch nicht.
Komm.
Was ich gerne lese, ist so Zeitschriften, Zeitungen unterschiedlichster Art. Und wenn ich dann mal lese, lese ich gern Biografien. Und auch da wieder mein Schwenk. Gerne Sportlerbiografien. Das Buch von Dennis Rodman, von Michael Jordan habe ich gelesen, von, ich glaube, Boris Becker habe ich gelesen. Dann habe ich von Samuel Koch, kein Sportler, aber der ja spektakulär, genau, im Unfall, Wetten, dass. Also Biografien finde ich super. Oder von Obama, der hat ja auch eine ganze Reihe. Top. Also daran kann ich mich schon mit beschäftigen. Ich bin jetzt nicht so, der ein sich hinsetzt und ein Krimi liest oder Stephen King oder so, weil das ist, ja, es mag ganz spannend sein, gucke ich lieber im Fernsehen, aber dann gucke ich oder lese ich lieber andere Bücher. Ja.
Hast du denn eigentlich auch The Last Chance gesehen? Das ist ja diese Doku über Michael Air Jordan.
Ja, auf Netflix jetzt. Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, die war gut. Ja, das war immer so eine Kombination aus Spiel genau. und Interview. Ja. Genau.
Gibt es für dich irgendwie ein Special Interest, wo du sagst, ich interessiere mich für eine Sache, da weiß das jetzt nicht immer nicht so Standard?
Ach, schwierig. Also sowas richtig Spezielles würde ich sagen, gibt's nicht. Ich finde, ich interessiere mich unheimlich für Mannschaftssportarten und da bin ich auch ganz ehrlich, egal was, ob nun Olympiade ist, da gucke ich mir relativ viel an. Ich glaube, ihr hattet das auch mal.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja so ein bisschen mit LA, genau. die nächste Olympiade. Genau. Ja, doch, hat nächste es, Olympiade. Genau. Übernächstes in Australien. Ja. Das wäre so.
Also sowas finde ich einfach mega interessant und interessiert mich, ob das Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, ob das nun Fußball oder Handball ist. Ich finde einfach, wenn wir dabei sind, wir als deutsche Nationalmannschaft, finde ich es einfach mega, gucke ich auch. Auch da wieder meine Frau sagt, oh Gott, was haben wir für eine WM, EM, wer spielt was? Oh Gott, dann kann ich ja abends wieder nichts machen. Du guckst dir immer unsere Spiele an. Und die Kinder, jo, wir auch. Ja. Also die habe ich damit schon.
Drei gegen einen, ne?
Genau. Meine Frau sagt, können wir nichts anderes machen? Ja, nach 3 Wochen.
Wir haben ja noch einen Fernseher da drüben.
Genau, also das ist so das, wo ich sage, das okay. ist mega für mich, ja.
Wie sieht denn so dein perfektes Wochenende aus? Und zwar jetzt nicht so, ja, kann ja auch sein, aber eher, wie du deine Kraft für die nächste Arbeitswoche, also jetzt nicht unbedingt vielleicht Halligalli-Wochenende und dickste Party, kann ja auch ein schönes Wochenende sein, vielleicht erholst du dich auch dabei am besten, aber nee, um zu sagen, so, du hast gerade gesagt, unter der Woche viel unterwegs, ne, man wird dann auch abends, merkt man, ne, das schlaucht, zum Freitag hin wird man tendenziell nochmal einen Tacken müder. Was machst du am Wochenende, um dann zu sagen, ja, ich brauche nicht unbedingt Urlaub, am Wochenende reicht mir auch mal.
Also was ich total gerne mache, ist am Wochenende einen Ticken länger schlafen, zum Leidwesen meiner Frau und meiner Kleintochter, die immer sagen, können wir nicht mehr aufstehen. Wenn wir dann entspannt, nett gefrühstückt haben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich finde es auf der einen Seite cool, im Garten irgendwas zu prütteln, irgendwas aufzubauen, abzureißen, umzugraben oder, wo man sich halt körperlich so ein bisschen sagen kann, komm, so ist es. Also das finde ich gut, weil man dann ja am Ende des Tages auch mal was sieht von seiner Arbeit. Ne?
Du hast das geschafft. Ne? Sag,
das ist alles schief, hast du gemacht, aber wunderbar, aber wenigstens hast du was gemacht. Finde es aber auch natürlich cool, mit der Familie irgendwas zu machen. Auch irgendwo zum Sport zu gehen und zu gucken, mitzumachen, wie auch immer. Also gar nichts Spektakuläres und bin auch gar nicht so der Sage, ich brauche unbedingt das und das, um mich zu erholen. Was wir ganz gerne mal machen, ist so 1-2 Tage im Jahr auch mal nach Jütz zu fahren, auf die autofreie Insel. Unterschätzt man total, wie entschleunigt das ist, wie entspannt das ist. Du kommst da an, das Einzige, was du hörst, ist das Pferdegeklapper oder das Klingeln der Fahrräder. Sowas entschleunigt mich total, spannt mich total ab und ich bin dann auch relativ schnell wieder ja am Start, auch gedanklich am Start. Und ich habe den Riesenvorteil, dass ich so die ganze Arbeitslast und Gedankenwelt nicht mitnehme in so einen freien Tag, sondern da wirklich sauber trennen kann. Ich lasse das jetzt mal hier und entspanne mich, mache einfach mal was anderes. Cool. Also, quer durch den Garten, einfach irgendwas Lustiges, Amüsantes machen.
Klingt gut.
Absolut, ja.
Dann, ja, eine einfache, aber auch wahrscheinlich eine komplexe Frage. Was macht dich glücklich?
Ja, was macht mich glücklich? Auch da würde ich immer sagen, bin ich relativ bescheiden. Wenn meine Familie zufrieden ist und nicht rumnölt und nicht immer irgendwas zu kritisieren hat, das heißt, entspannt ist mit der Schule, mit dem Leben, mit den Umständen, mit dem ersten Freund und so, klarkommt. Und die zufrieden sind mit dem, was sie so machen. Und wir ein harmonisches Miteinander haben, dann muss ich für mich sagen, das macht mich glücklich.
Okay. Das gibt dir Energie und sagst, alle anderen geht's gut, jetzt kann ich mich um mich kümmern.
Weil das kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Tochter, Große ist jetzt 17. So, jetzt Revue passieren, was haben wir mit 17 gemacht?
Welche Gedanken hat man da? Was will man da? Wie will man Auto fahren? Freund, Schule, Party, nicht Party? Dann ist man schnell unzufrieden, weil die Eltern ja doch irgendwie doof sind und die holen mich schon um eins von der Party ab oder ich muss um eins zu Hause sein und nicht um fünf wie die anderen. Und ja, das bewegt natürlich auch viel in der Familie. Und von daher, wenn die alle entspannt sind und gut unterwegs sind, das reicht mir völlig, dann bin ich glücklich.
Ja, ist ja auch schon
alles
halbe Miete. Halt,
ja.
Ich schließe jetzt mit meiner nächsten Frage dann hier auch die private Fragerunde ab. Und zwar, welche privaten Ziele hast du denn noch so für dein Leben? So eine Art Bucketlist.
Ja, ich würde, und doch da muss ich wieder an die Reaktion meiner Frau denken, ich würde gerne mal ein eigenes Haus bauen. Ich habe damals nur eins gekauft und das ist ja wie beim gebrauchten Auto. Dann meckerst du auch irgendwann über die Farbe oder ist ja doch Automatik und nicht Schaltung. Das heißt, ich würde gerne mal ein Haus bauen, auch wenn viele sagen, hast du Stress und hier und dann kommt der nicht und das ist schief und das ist falsch und das. Da hätte ich irgendwie mal Bock zu, meine Ideen einer Raumgestaltung mal auf Papier zu sehen und zu sagen, das hast du gebaut, das entspricht deinen Vorstellungen, so hast du dir das vorgestellt. Da habe ich immer noch mal... Also das könnte ich mir gut vorstellen. Das Problem ist, bei uns im Ort gibt es wenige Baugrundstücke, wo ich sage, da könnte ich mir das auch vorstellen. Groß wegziehen will ich nicht, weil es einfach nicht ganz lustig ist da, wo wir wohnen. Was ich noch total interessant fände, wäre eine Weltreise. Da muss ich wirklich sagen, aber auch da gehe ich eher den bequemen Weg. Ich hätte gern, also ich will mir nicht alles selbst ausdenken. Ne? Ich will nicht wissen, was ich in Südafrika und in Australien, sondern wenn mir jemand sagen würde, pass mal auf, das sind so die Themen, die musst du in den und den Ländern machen, so geht's da lang. Das würde ich ganz gern mal machen. Aber ist jetzt natürlich nicht dran zu denken, würde ich machen, keine Ahnung, wenn wir irgendwann mal in Rente gehen und dann noch in der Lage sind dazu. Das finde ich in der Tat mal so zwei Dinge, wo ich sage, mal gucken, ob das kommt. Ich bin aber auch so, wenn das jetzt nicht eintritt, dann tritt's halt nicht
auf. Hausbau könnten wir ja. Du hast ja nicht gesagt, dass du das auch selber bewohnen möchtest. Also kannst mir gerne ein Haus bauen. So. Also ich würde es nehmen. Genau. Ja, wir suchen und ich würde dich da als Bauherr total sehen. Also mach du ruhig.
Ich denke noch mal drüber.
Hier gibt's dann vielleicht auch Grundstücke. Brauchst du nicht umziehen. Ist doch alles prima.
Du kriegst ja nicht das Betrag denn wenn. Ach, braucht man
nicht. Zieht erst mal ein. Das können wir später machen.
Genau. Ist ja wohl nicht so schlimm.
Ja, sehr schön, danke, das war doch sehr unterhaltsam.
Die Spielerunde.
Ja, und Quizmaster Sir war mal wieder unterwegs und ich habe mir ein klassisches Quiz ausgedacht, das aber unter dem Motto, was war denn vor einem Jahr? Steht.
Oh.
Ne, weil wir sind ja heute hier 365 Christian-Tage. Oh. Und ich starte einfach mal mit, ich habe fünf Fragen mitgebracht. Wer mehr richtig beantwortet, es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten, bitte dann auf den Zettel schreiben. Marco, ich sage es jetzt nochmal, bitte auf den Zettel schreiben, nochmal, bitte auf den Zettel schreiben und nicht lesen. Hatten wir schon das ein oder andere
Mal. Kannst du nochmal mit Handpuppen zeigen?
Genau. Frage Nummer eins.
Beim Jahr.
Wie war das Wetter am 9.10. um 11 Uhr? Antwortmöglichkeit A, 10 Grad und Sonne. Antwortmöglichkeit B, 17 Grad und Regen. Oder C, 13 Grad und Sonne. Okay. Wie habt ihr euch das so hergeleitet? Habt ihr noch Erinnerungen an diesen, also Christian, bei dir dachte ich so, ne, ja, das war ja so Anfangszeit, vielleicht hast du da nochmal so, da hatte ich vielleicht ein Meeting mit KIM mein erstes oder was auch immer. Aber dafür müsste man auch den Wochentag kennen oder so, ne? Egal, was hast du geantwortet?
Ich habe C genommen, einfach weil einer meiner besten Freunde am 9. Geburtstag hat. Und ich habe gedacht, wenn der schon im Oktober Geburtstag hat, dann hat er auch gutes Wetter verdient.
Okay, ja. Erstmal löblich,
der Ansatz. Der wohnt zwar nicht hier,
aber weiß ich noch nicht. Marco, was hast du gesagt?
Ich glaube, ich habe die Auswahl genommen, ich meine, es war B, 17 Grad und Regen.
Und hast du irgendeinen Hintergedanke gehabt?
Nö, ich habe einfach das Blaue gehabt.
Ja, okay. Das Blaue ist in dem Fall aber auch richtig. Wir hatten 17 Grad und Regen. Und wenn ich heute mal rausgucke, viel weit von dem entfernt sind wir nicht. Ne? Also es nieselt, glaube ich, aber relativ warm ist es auch.
Ich hatte halt nur in Erinnerung, dass es, glaube ich, letztes Jahr im Oktober noch
relativ warm ist. Ja, kann man jetzt mit der Antwort im Rücken natürlich behaupten.
Daher der Spitzname Wetterfrosch.
Genau.
Marco, der Wetterfrosch. Ja.
In der Recherche haben wir gesehen, dass du auch das Thema Fußball im Lebenslauf angegeben hast. Deswegen jetzt, wo ich weiß, es ist mehr Richtung Basketball sogar, hätte ich vielleicht auch eine Basketballfrage eingestreut. Aber die nächste Frage, ich würde sie als sehr leicht einkategorisieren, die werdet ihr hinbekommen.
Das sagt ihr immer.
Vor einem Jahr, am 9. Oktober, fand in der zweiten äquatorianischen Liga ein Fußballspiel statt. Was wir sicherlich alle gesehen haben, das war der SC Deldin gegen LDU Quito. Und die einfache Frage ist, wie ist das Spiel damals ausgegangen? Antwortmöglichkeit A, es ging 0-0 aus. Antwortmöglichkeit B, 1-0 für SC Deldin. Oder SC Deldin hat 3-1 gewonnen. Also ich weiß noch genau, ich hatte mir damals Nachos, Popcorn und habe dann gedacht, wo kriege ich den Sender fürs äquatorianische zweite Liga vor allem. Die erste wusste ich, wo die ist, aber hier war es die zweite. Marco, du darfst diesmal vorlegen.
Ich war ja witzigerweise im Stadion.
Ja.
Nein, das ist nicht mein Special Interest. Die zweite äquatorianische Liga. Nein, ich habe jetzt einfach C genommen.
3-1 für, ja. Weißt du noch, wer die Tore gemacht hat?
Haridische Wehr.
Und Weiter Chemian.
Ja, genau.
Und Christian?
Ich bleib meiner Linie treu und habe auch C genommen.
Ich weiß noch genau, es war ein relativ müdes Spiel. Es gab auch keine Tore, es ist beim 0-0 geblieben. Wir bleiben in der Kategorie, aber ich wollte natürlich jetzt wirklich mal ein bisschen einfacher machen. Nicht ganz vor einem Jahr, aber witzigerweise der gleiche Gegner. 7. Oktober 23 hat BVB zu Hause gegen Union Berlin gespielt. Vor ein paar Tagen hatten wir das Spiel in Union. Also wie ist das Spiel ausgegangen? BVB gegen Union. 3-1 hat der BVB gewonnen. 4-2 hat der BVB gewonnen. Oder das Spiel ging 2-2 aus.
Joker gibt's nicht, ne? Ich rufe Marcel Furich.
Ja, stimmt. Der wäre... Der könnte der tatsächlich die Torschützen wahrscheinlich
der geben. War auch im Stadion hundertprozentig und erklärte ja auch.
Willst du meinen, der hat eine schwarz-gelbe Brille eventuell manchmal
ja,
auf?
Der hat, ja. Obwohl das Büro ja auch leicht blau gefärbt ist, aber komm, das ist ein anderes Thema.
Dann darfst du wieder vorlegen,
Christian. Ich nehme mal B.
4-2.
Ja.
Ich habe A, 3-1.
Und damit steht es hier 1-1. Es war tatsächlich 4-2. Ich habe gelesen, Dortmund hat geführt. Komischerweise dann wieder zurücklegen, 2-1. Bonucci und, weiß ich nicht mehr genau.
Wahrscheinlich einer wenigen Tore.
Und dann einer guten, wer war ein Foul-Elfmeter. Und dann hat Dortmund aber das Comeback geschafft und 4-2 gewonnen. Nun habe ich eine Frage. Wie war der Bitcoin-Eröffnung des Tages am 9.10., der Kurs? Als Anhaltspunkt heute liegt er bei der Eröffnung ungefähr bei 56.700. War er Antwort A bei 43.229, war er bei dem Stand 51.304 oder lag er bei 26.403? Also ungefähr 40.000, 50.000 oder 26.000. Kurze Frage, du hast ja gesagt, du liest gerne auch, liest du auch so Börse online oder irgendwie so? Nee? Okay. Marco, du darfst es vorlegen.
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass der Bitcoin mal eine Zeit lang ein bisschen im Keller war. Ich weiß aber nicht, ob es in der Zeit war, aber ich würde sagen, ein bisschen im Keller, nicht komplett im Keller. Ich habe jetzt auf A getippt.
Okay.
Ich gehe voll mit. Ich hätte das genauso.
Ja, dann gehen wir zusammen unter.
Ja.
Ne?
Ja, war tatsächlich noch mehr Etage tiefer. Also es war, ich habe mir den Verlauf, den Chart nochmal angeguckt, war bei 26.403, krass. Dann ging er mal über 60 und jetzt sind wir ungefähr bei Mitte 55 so wieder eingependelt.
Hätte ich nicht gedacht.
Also Antwort A.
Antwortmöglichkeit C war es. 26.000, also ihr geht beide 0 aus. Es war noch weiter im Keller der Kurs.
Ja.
Damit steht es 1-1 vor der letzten Frage.
Ja, spannender kann es nicht werden.
Das kann nicht spannender werden. Christian, du bist am 1.10. nicht alleine hier gestartet. Ich nenne jetzt drei weitere MitarbeiterInnen und eine davon ist auch am 1.10. gestartet. Mhm. Antwortmöglichkeit A, war es Nicole Schwieder? Antwortmöglichkeit B, war es Chris Borkhoff? Oder Antwortmöglichkeit C, war es Tina Hartkemper? Oh, Selbstbewusster Kringel. Dann darfst du auch vorlegen, Christian.
Wir hatten Begrüßungsfrühstück. Joachim stand hier und daneben stand Chris Borkow. Und ich würde sagen, Chris Borkow.
Marco?
Ja, ich war beim Frühstück nicht dabei und ich hätte C gesagt, also falsch wahrscheinlich.
Christian, der Punkt geht an dich, es war Chris Borkow und damit Gratulation, du hast das Spiel 2-1 gewonnen und damit bist du natürlich auch in unserem Lostopf.
Oh.
Du weißt, um was es geht, denn einer wird gelost und der darf dann hier die Rolle des Hosts einnehmen und uns beiden interviewen. Das heißt,
das ist cool.
Getreu dem Motto, wer stiehlt mir die Show? Wärst du theoretisch in der Lage, uns mal hier richtig auf den Zahn zu fühlen.
Und die auseinanderzunehmen.
Genau.
Wunderbar.
Das war die Spielerunde, hat Bock gemacht. Und jetzt zum Abschluss, Marco, hast du noch eine Kategorie?
Genau.
Die Werbetrommel.
Und, da, Christian, so an dich die Frage, warum sollte man zu Gewerbe kommen?
Tja, warum sollte man nicht zu Gewerbe kommen? Also, die Nina hatte ja in ihrem Podcast schon mal ausgeführt, was wir machen.
Genau.
Und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Wir haben große Risiken, kleine Risiken, dicke Risiken, dünne Risiken. Wir haben alle Betriebsarten, alle Branchen bei uns vertreten. Wenn der diejenige Lust hat, sich ein Konzept zu widmen, dann haben wir das Braukonzept, wir haben ein Immo-Konzept, wir haben ein Hotelkonzept, wir haben ein Life-Science-Konzept, wir haben ein Sportkonzept in der Entwicklung. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Interesse an irgendeins der Themen hat, kann sich natürlich da super engagieren, kann in die Produktentwicklung eintreten, kann mit den Versicherern abstimmen, kann halt so eigenverantwortlich sich dem Thema widmen. Wenn man bei uns der Meinung ist, Indienst ist super interessant, ich möchte aber auch gerne mehr Kundenkontakt haben. Auch da haben wir ja mit Stefan Kreis nicht nur eine SVH, also eine Tätigkeit im Rahmen der AXA, sondern auch eine Kundenbetreuertätigkeit bei uns. Das heißt, jeder, der sagt, Mensch, ich möchte mehr draußen agieren, möchte spartenübergreifend beratend tätig sein, ist da herzlich willkommen, kann natürlich gerne den Stefan mit dem eigenen Bestand unterstützen, dabei sein. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Makler kenne ich seit 100 Jahren, ich würde gerne mal die Versichererbrille aufsetzen, auch da haben wir natürlich eine Lösung mit unserer ECA-Truppe. Auch da ist jeder herzlich willkommen, einfach mal eine andere Sichtweise einzunehmen. Und die Antwort auf deine Frage ist, wir haben das breite Potpourri an Aufgaben, an Vielfalt. Wir haben nicht, ich habe es vorhin gesagt, ich habe im Studium Endstücke von Rohren geklebt, die ganze Nacht durch in der Nachtschicht. Das machen wir hier nicht. Hier kannst du dir wirklich überlegen, welches Themengebiet möchtest du betreuen, möchtest du behandeln, möchtest du weiter voranbringen. Wenn du eigene Ideen hast, andere Ideen, Ansätze, Zielgruppen, was auch immer, die Möglichkeit ist da. Also von daher ist jeder sehr, sehr herzlich willkommen, sich bei uns einzubringen, mitzumachen und Mehrwert für uns alle zu bringen.
Cool.
Ja, vielen Dank.
Ich hatte wieder eine richtig gute Zeit. Wie es euch geht, ist mir egal. Nein, ich habe es eingangs gesagt, aber an der Stelle nochmal danke. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist nicht selbstverständlich. Wir zählen da sehr von. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
Es war auch für mich. Also wie gesagt, ich finde euren Podcast super. Hör den auf der Hin- und Rückfahrt. Man lernt die Leute kennen. Es ist super nett mit euch.
Dankeschön.
Ihr habt immer einen Spruch, immer einen Kommentar. Das ist einfach nett. Und ja, wer ist schon im Wohnzimmer des neuen eigenen Podcast-Studios mal? Also von daher auch von meiner Seite vielen Dank.
Dankeschön.
Ist echt super nett.
Danke.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ich glaube, glaube ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weist sie in der neuen Iswas Dog Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.